Einer für alle, jeder für jeden. An der Elbe wird's nichts anderes geben. Unsere Stadt, unser Verein. Union, nur du allein. Grün und Rot, ein Leben lang. In diesen Farben halten wir zusammen.
So, da sind wir wieder, der Union 1861 Podcast, heute mit seiner 17. Ausgabe. Und bei 17. Ausgabe, da haben wir uns gedacht, da machen wir mal alles ein bisschen anders. Ich bin heute nicht ganz alleine, aber ich habe auch nicht den bekannten Danny dabei, sondern ich habe heute den Dorian dabei.
Hallo, hallo. Dorian. Gott sei Dank darf ich den Danny mal ersetzen.
Genau, das war so der naheliegendste, der uns eingefallen ist. Und dann hatten wir ja schon vor einer Zeit mal so einen kleinen Ankündigungstrailer mit reingepackt und heute ist er dann nun endlich da, bei der 17, der ehemalige Kapitän des FCM, der auch mit der 17 gespielt hat, Marius Sowislo. Hallo Marius.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja so ein bisschen aufgeregt heute, weil das ist nur so ein Thema, wo ich natürlich mit dem Herzblut auch dranhänge. Ja, ehemaliger Kapitän vom FCM, wenn mir das vor 17 Folgen jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, das klappt bestimmt nicht. Und da würde ich vielleicht gleich mal so ein bisschen einsteigen. Ich habe ja irgendwann, als ich so bei Union reingekommen bin, war ja immer so dieses Thema ja mit der App und ja, das macht alles Marius. Und ich habe dann irgendwann gesagt, wer ist denn Marius? Und dann, ja, Sowislo. Und ich so, ach so, okay. Echt jetzt, ja, der macht sowas. Und dann, ja, der macht sowas. Okay, alles klar. Das war für mich völlig mindblowing, wie sie alle immer meinten, ja, dann ruf mal Marius einfach an. Das ist so, okay, finde ich richtig cool. Da freue ich mich auch schon nochmal zu hören, wie du dazu gekommen bist. Ja. Zu diesen Geschichten.
Das wird ja bestimmt vorkommen.
Ja, hoffentlich. Also ganz am Ende ist das so ein bisschen eingebaut, zumindest gedanklich. Ja, wir können ja mal kurz zusammenfassen, weil das lohnt sich ja echt bei dir mal zu sagen, was du so alles erreicht hast in deiner fußballerischen Karriere. Also erstmal bist du 82 geboren und du hast insgesamt, ich hoffe die Zahl stimmt, laut Transfermarkt.de 413 Pflichtspiele absolviert, 93 Tore geschossen und dabei zum Beispiel 6 Spiele im DFB-Pokal abgerissen. Ich glaube, das absolute Highlight dann Meister der dritten Liga gewesen mit dem FCM. Aber natürlich auch der Aufstieg als Meister der Regionalliga in die dritte Liga war schon ein Riesenerfolg. Und dann ging es weiter. Du hast die Oberliga Westfalen mal gewonnen. Sieger des Niederrhein-Pokals, 2-mal Sieger Westfalen-Pokal, 3-mal Sieger des Sachsen-Anhalts-Pokals. Und da hast du sogar mal das Siegtor geschossen, 2017, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, das kam vor.
Genau. Also schon echt eine krasse Zahl, weil man immer gar nicht so diese ganzen Zahlen so vor Augen hat. Und wenn man es immer so sieht, finde ich, ist es schon beeindruckend, ja.
Ja, also man weiß natürlich, dass man ein paar Jahre im Fußball unterwegs war. Aber im Endeffekt, wenn man sich so eine Saison ausrechnet, hat man immer so irgendwie 30 Spiele im Kopf. Wenn man sich das hochrechnet, dann ist das halt 13 Jahre, 14 Jahre, wo man aktiv war. Also da kommt schon einiges zusammen und das sind ja auch, sag ich mal, Spiele, wo ich wirklich im aktiven Bereich unterwegs war, im Seniorenbereich und ja, ist schon ordentlich. Wären vielleicht ein paar mehr gewesen, wenn ich die eine oder andere Verletzung dabei war.
Da war ja auch ein, zwei richtig krasse Sachen dabei, da kommen wir ja dann auch später noch drauf. Ich würde aber gerne eigentlich mal nochmal so ein bisschen ganz, ganz weit vorne anfangen. Du bist ja, wie gesagt, 82 geboren.
Nee, ich würde jetzt erstmal, bevor du jetzt hier weiterredest wie so ein Wasserfall, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich meine, du hast ja auch einen sehr großen Profi-Fußball-Bekanntenbereich. Bist du an sich so mit dem, wie deine Karriere verlaufen ist, eigentlich so für dich zufrieden und im Reinen damit? Oder sagst du, verschiedene Sachen, also beim Fußballer kommt es ja immer darauf an, was kennt man für Leute, wer fördert einen, wo kommt man hin, es ist ja nicht ganz so einfach, in diesen Profibereich reinzukommen. Bist du an sich so für dich da zufrieden oder sagst du, vielleicht hätte ich die eine oder andere Entscheidung anders getroffen, wäre es vielleicht anders gelaufen?
Ja, das könnte ja schon fast ein Schlussplädoyer sein.
Also, naja, eigentlich ja nicht.
Nee, also ich muss echt sagen, auch wenn man mir das nicht glaubt, ich bin wirklich total zufrieden, wie es gelaufen ist. Mit allen Stationen, wie sie gekommen sind, da werden wir ja wahrscheinlich das eine oder andere noch mal ein bisschen intensiver besprechen zwischen, ja, keine Wirtschaftlichkeit, die mir irgendein Verein zugute stand, wo man halt gezwungen wurde, einen Verein zu wechseln oder manche Entscheidung hat man selber nicht in der Hand, weil kurz vorher vielleicht das Spiel verloren gegangen ist, die beiden Trainer entlassen wurden und somit deine Personalie auch keine Rolle mehr spielt bei dem neuen Verein. Du kannst vieles nicht beeinflussen. Und daher muss ich sagen, ich bin absolut zufrieden, wie es gelaufen ist. Und natürlich mit dem Highlight zu Ende meiner Karriere, dass ich mit dem 1. FC Magdeburg nochmal was ganz Großes erreichen durfte, macht mich persönlich sehr zufrieden. Und ich muss es nicht anders gehabt haben.
Cool. Nein, es ist ja auch beeindruckend. Ich meine, dass ich will das nicht schwälern. Das ist ja, aber ich war ja selber mal in Anfängen des Leistungssport bei der Sportschule und da sage ich, habe ja auch was erlebt und sage mir einfach, nicht bei weitem nicht so wie du, aber im Kleinen, aber man sagt sich, hätte man hier was anders gemacht oder da, wäre es gleich anders gelaufen, ohne dass man jetzt unzufrieden ist mit dem Erreichten. Aber es gibt ja doch viele Sachen, die einen die Wege kreuzen in der Zeit. Darf man nicht vergessen. Und ich finde, im Fußball ist es immer so extrem abhängig, wer fördert einen, wen kennt man, weil es gibt viele Fußballer und du musst ja doch irgendwie auffallen, um auch in gewisse Bereiche zu stoßen, in die du reingekommen bist, ja.
Definitiv, also du brauchst auf jeden Fall einen Förderer oder jemand, der irgendwas in dir sieht, der dir auch die Chance vielleicht gibt, sich irgendwo zu entwickeln und sag ich mal, auch mal den nächsten Schritt zu machen. Aber ein kurzes Beispiel, gerade wo kurz bevor mein erster Profivertrag bei Wuppertaler SV unterschrieben worden ist. Da sollte ich ja nach meiner Jugend, wo ich aussortiert wurde beim VfL Bochum, später wieder zurückkommen. Da saß ich mit Peter Neurohr und mit allen in der Kabine und die hatten auch großes Interesse, dass ich beim Bochum halt ja ein großes Talent, wo ich wirklich für Furore gesorgt habe und der VfL Bochum mich dann am Ende wieder haben wollte. Ich aber unbedingt irgendwie bei den Profis mittrainieren wollte und die Spielpraxis von mir aus in der zweiten Mannschaft sammeln würde. Hauptsache, ich habe irgendwie den Fuß bei den Profis drin und könnte da halt mich weiterentwickeln und vielleicht doch den Schritt irgendwann mal Richtung Profi auch zu machen. Wurde mir verwehrt, also die wollten mich dann nicht mittrainieren lassen. Ich sollte dann hauptsächlich in der zweiten trainieren und spielen, hatte aber zeitgleich auch ein Angebot von St. Pauli, wo ich dann auch im Probetraining war und auch eigentlich den Trainer sehr zufriedengestellt habe. Harald Gärtner und Franz Gerber sind ja auch beim Fußball noch sehr bekannt und war eine ganz interessante Woche für mich, als Jungspund auf der Reeperbahn irgendwo mittendrin im Hotel niedergelassen zu sein. Erstmal mit der Bahn überhaupt dahin fahren und Altona aussteigen, war für mich wirklich irgendwie Neuland. Also war schon ganz komisch. Da war die Reeperbahn natürlich noch so Container, da war nicht das ganze schicke Stadion. War alles sehr schwierig. Ja, und da war eine Woche alle eigentlich relativ schnell schon wieder vorbei. Durfte ich mit dem Bus nach Hause fahren, weil die haben am Wochenende gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Und Bochum, meine Heimat, wo ich, also mittlerweile ist ja Magdeburg meine Heimat, aber mein Mittelpunkt war dann halt das Ruhrgebiet Bochum, 10 Kilometer von Essen entfernt, und haben die mich natürlich mitgenommen. Haben mir gesagt, brauchst nicht mit dem Bahn fahren, kannst mit uns mitfahren. Cool. Also, ich saß da wirklich wie so ein Schuljunge mitten im Bus. Mittlerweile mit den Erfahrungen, die ich ja als Profi sammeln durfte, weiß ich, wie es da abgeht. Und zu der Zeit habe ich mich nicht getraut, nach links, nach rechts zu gucken. Habe einfach nur auf den Sitz vor mir geguckt. Und St. Pauli war ganz schwarz, der Bus. War auch getrennt Abwehr, Mittelfeld, Sturm vom Außen, das Layout. Ja, und irgendwann mal kam der Harald Gärtner und Franz Gerber zu mir und sagten, komm mal hier zu uns, lass uns mal unterhalten. Das, was du da gemacht hast, das passt, also gefällt uns. Wir treffen uns dann nach dem Spiel auch im Hotel nach dem Rot-Weiß-Essen-Spiel und können dann alles im Detail besprechen. Ja, war für mich ich habe nichts verstanden, was der von mir wollte, war alles irgendwie Neuland. Ja, ich war dann im Stadion auch, Hafenstraße. Mit meinem Vater bin ich damals da hingefahren, habe mir das Spiel natürlich angeguckt, Daumen gedrückt. Ja, 89. Minute sind wir rausgegangen oder kurz vorher und dann hören wir natürlich die Hafenstraße beben. Ja, das hieß 1-0. Rot-Weiß Essen. Ja. Ali Birgin hat das Tor geschossen. Ja, somit war halt meine Geschichte vorbei. Trainer durften danach den Stuhl räumen und da war die Geschichte mit St. Pauli vorbei. Ja.
Ach krass. Oh. Das ist ja wirklich krass, wa?
Wie das so zusammenhängt, ja. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt ausschweife, aber dann geht's ja weiter. Dann hatte ich aber zu der Zeit auch vom Wuppertaler SV ein Angebot. Diese waren damals in der Regionalliga Nord. Also klar, St. Pauli wäre schon eine tolle Nummer gewesen, aber Wuppertal vor der Haustür ist auch nicht verkehrt. Die waren 7 Punkte vor, Regionalliga Nord war es damals mit Dresden und alle Ostvereine, die man jetzt so kennt. Und da hatte ich einen Vertrag für die zweite Liga und dritte Liga vorliegen.
Cool.
Ja, und wie das Schicksal so mitspielt, die 7 Punkte, die sie vorhatten, haben am Ende nicht gereicht mit den letzten 3 Spielen, haben alle verloren, sind nicht aufgestiegen, in der dritten Liga geblieben. So viel zum Thema ja, Glück, Schicksal. Also daher, ich bereue keinen einzigen Augenblick, den ich in meiner Karriere gegangen bin. Ich hatte den Vertrag dann bei Wuppertal unterschrieben, bin dann halt dort meine Profistation eingegangen. Und jetzt darfst du raten, gegen wen das erste Spiel war.
St. Pauli.
Gegen St. Pauli.
Da wurde dann damals eingewechselt, ne?
Ja, genau, da wurde ich eingewechselt. Also da waren noch ganz viele Jungs von mir dabei. Kam mehr oder weniger, nachdem Bochum mich aussortiert hat in der Jugend, habe ich dann nochmal zwischendurch bei einem kleineren Verein Fußball gespielt, Werner SV. Habe wieder so ein bisschen Spaß gehabt. Und die ganzen Freunde, die aus dem Umkreis so dabei sind, haben mich auch besucht. Erst in meinem Stadion, 10.000 Zuschauer oder 12.000, wie viele da waren. Dann eine kleine Sovislo wurde eingewechselt, unser Junge vom Dorf. Habe, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht. Wurde dann zur Halbzeit eingewechselt, durfte den Kopf voll an die Querlatte setzen. Wäre natürlich perfekt, dass wenn er reingegangen wäre, hat nicht funktioniert. Wir haben 1-1 gespielt, alle waren glücklich. Ja, und war halt eine schöne Geschichte. Also so schließt sich halt da der Kreis. Aber ja, was krass. In Wuppertal, komm, erinnert mich mal nur später, was noch passiert ist. Wuppertal DFB-Pokal, wo wir eingezogen sind, also Pokalfinale gegen Düsseldorf gewonnen. Was dann später in Magdeburg passiert ist. Das ist verrückt. Das glaubt keiner. Da denkst du, das ist spirituell. Das ist wirklich, gut. Also.
Da müssen wir da nochmal drauf gucken dann.
Das ist echt. Ich dachte, ich.
Das ist schon so,
manchmal fehlen dann die Worte, was im Leben so mit einem passiert.
Ja. Aber jetzt hat Dorian wirklich ja schon mitten reingegrätscht in meine Sachen. Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil du bist ja 82 in Polen geboren, in Bytom. Ich habe jetzt erst noch mal ein bisschen geguckt, das ist so 160.000 Einwohnerstadt. Und wie lange habt ihr da gelebt?
Also ich bin 87 nach Deutschland gekommen, also knapp 5 Jahre später, mit meiner Mama. Mein Vater ist mit meinem Bruder schon 2,5 Jahre eher nach Deutschland gekommen. Wir durften nicht gemeinsam einreisen. Das Deutsche Rote Kreuz hat meine Mutter und mir damals geholfen. Halt, klar, der Junge braucht seinen Vater, braucht seinen Bruder und haben uns dann als Spätaussiedler nach Deutschland geholt.
Ah, okay. Krass. Und dann seid ihr quasi nach Westfalen gekommen aufs Dorf?
Ja, Westfalen-Dorf ist gut gesagt. Also viele sagen auch eine Metropole.
Weil das findet man ja nicht so genau raus. Also das sind ja so Sachen, da muss man dich ja echt fragen, wo ihr dann
lebt. Also der ganze Teil von meiner Mama sind ins Ruhrgebiet nach Bochum gezogen. Ah, okay. Und von meinem Vater eigentlich gar nicht weit weg von uns hier nach Niedersachsen, Salzgitter.
Okay.
Also die war sehr gesplitten und und da war eigentlich dann im Ruhrgebiet Bochum so unser Mittelpunkt und unsere Heimat.
Ja, cool. Und bist du dann schon in Polen zum Fußball gekommen oder dann erst hier dann? Wie hat sich das so entwickelt bei dir? War da vielleicht auch eine treibende Kraft?
Nee, ich hatte jetzt keinen, der da mich gezwungen hat, irgendwie den Ball in die Hand zu nehmen und was zu machen. Also mein Vater war selber Handballprofi und mein Onkel und sowas eher Richtung Fußball unterwegs, aber Fußball in dem Sinne im Verein habe ich in Polen nicht gespielt. Erst nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, war das halt das erste nach der Kita, dass ich dann halt einen Fußballverein mich angeschlossen habe. Ja.
Cool.
Habt ihr heute noch Verbindungen nach Polen oder ist das so alle mittlerweile hier, die so ist ja lebt sich ja vielleicht auch ein bisschen auseinander, weiß nicht, ich kann das immer schlecht einschätzen.
Ja, genau. Ist so, also wir haben vielleicht die weitesten Entfernten sind noch da, aber ich habe fast gar keinen Kontakt nach Polen.
Okay.
Also alle hier in Deutschland.
Ja, okay. Und dann bist du ja, wie gesagt, dann in Bochum gelandet und dann bist du ja dann auch beim VfL quasi dann gleich gewesen dann als Jugendlicher oder wie bist du da so reingerutscht?
Nee, ich bin erst halt bei uns, der Stadtteil hieß Langendreher. Da, wo wir groß geworden sind und der Verein, BV Langendreher 07, da hab ich meine ersten Schritte Richtung Fußball gegangen und habe mich da erstmal wohlgefühlt, Fußball gespielt und eigentlich relativ schnell auch das Interesse vom VfL Bochum an mich gezogen. Wie das so manchmal schon geht, verwunderlich. Haben dann des Öfteren mal versucht, mich nach Bochum zu holen, aber ich wollte halt immer noch da bleiben. Bin dann nicht beim ersten Augenzwinkern schon gewechselt. sondern erst beim zweiten, ja.
Wie alt warst du? Wann hast du angefangen? Wie alt warst du, wo du Fußball angefangen hast? Marius?
Moment, ich höre jetzt, ja.
Wie alt warst du, wo du angefangen hast bei dem Verein?
Wo du angefangen hast, Fußball zu spielen? Ja, G-Jugend so. Also G-Jugend, dann FE
und also bis 6, 7 habe ich
gespielt. Genau.
Ja.
Also so mit 6, ja, 7. Also 7, 8, okay. Okay. Ja.
Dann war das ja auch in Bochum dann noch nicht so die Zeit, so die Nachwuchsleistungszentren, so wie heute. Das gab es ja damals auch noch nicht so in der Form, oder? Als du dann da so angefangen hast in Bochum?
Bei uns generell nicht. Also es war wesentlich später. Da war halt hier, sag ich mal, die ganzen Ostbereiche waren wesentlich weiter als wir. Das hat bei uns noch mit den Nachwuchsleistungszentren, gab es nicht sowas.
Ja. Und dann ist man hinterher dann immer noch mal auf Botten gegangen, wahrscheinlich irgendwo im Pott, war.
Ja, es war anders. Also es ist halt wirklich viel Breitensport gewesen, aber unter professioneller Anleitung schon. Da hattest du 2-3 Mal die Woche schon Training. Klar hattest du Fahrgemeinschaften, da wurden halt die Stadtteile auch abgeholt. Das war schon gut. Also war nach und nach hat sich das sukzessiv gesteigert. Wir sind auf Asche groß geworden. Da warst du froh, wo die Asche weich und abgezogen war. heutzutage meckert man, wenn der Platz uneben ist. Das kannten wir gar nicht.
Ja.
Es hat sich schon einiges getan. Da hatten wir irgendwann mal den ersten Kunstrasenplatz. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Da war mehr Sand drauf als alles andere. Bist hingefallen, hast du einen Knochen gesehen. hast du doch lieber auf Asche gespielt. War schon eine schöne Entwicklung. Und dann Jahrgang zu Jahrgang war das natürlich dann immer intensiver. Irgendwann waren die Taschen größer als du selber. Es hat sich dann schon einiges getan, ja.
Ja, cool. Ja, ist schon krass, ja. Und wann hast du selber so gemerkt, okay, ich kann da echt mithalten und will das dann so auch weiterverfolgen, so Richtung, ja, Profi ist ja immer so ein großes Wort, aber so, hattest du immer gleich so den Ehrgeiz oder warst du schon auch so, du hast ja schon gesagt, dass du dann ja noch bei so einem, bei dem zum Berner SV gegangen bist, so ein bisschen ja eigentlich dann raus aus dieser ganz großen Welt, wenn man das jetzt so von außen sieht. Ich weiß nicht, ob du das so teilen würdest oder war dann einfach der Weg in Bochum erstmal so vorbei oder wie kam das?
Ja, also ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei vielen sehr ähnlich. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Also ich wollte immer der Beste sein. Also ohne jetzt egoistisch zu klingen. Also ich habe geheult, wenn ich in der Schule schlechte Noten geschrieben habe. Wir waren so 3 beste Freunde und wir haben uns gegenseitig gepusht. Also eine 3 war ja wie eine 6 schon. Und das hat sich wirklich so immer weiter so hochgepegelt und beim Sport genauso. Also ihr kennt es, wer will schon gerne verlieren. Und ich hatte das echt in mir und ich konnte nicht verlieren. Ich konnte auch nicht so ein gutes Gesicht zum schlechten Spiel machen. Und das hat sich dann immer so parallel aufgebaut, ohne jetzt irgendwie egoistisch zu sein. Also ich bin ein absoluter Teamplayer, weil darüber geht nichts. Aber ich möchte natürlich schon, ich habe einen hohen Anspruch an mir selber. Und das war von Anfang an klar. Also wie ihr alle habt ihr auch irgendwann mal in Freundesbücher reingeschrieben oder irgendwelche Hefte, wo man sich verewigt, in der Schule, was man werden will. Feuerwehrmann, weiß ich nicht, heutzutage steht da wahrscheinlich YouTuber drin oder Influencer.
Das kann sein, ja.
Ja, und bei mir stand ganz klar drin, also ich möchte Fußballprofi werden und oder Polizist. Also das waren die beiden Sachen, die für mich relevant waren. Ja, und genau, das war so mein Ziel immer. Jetzt ohne verkrampft zu sein, aber Fußball war für mich alles.
Und bei der Polizei haben sie dich ja nicht angenommen. Ne? Also blieb ja Bund noch eins.
Nee, da ging es nicht mehr. Da haben wir gesagt, nee. Jetzt das lass mich lieber sein. Woanders. Nee, cool. Nee. Und daher für mich, ich sagte ja, Fußball ist alles. Ich habe viel trainiert, na klar, Schule und danach war wirklich raus auf dem Bolzplatz, Affenkäfig, 2 Tore, egal ob da jemand war, ob ich alleine war, da habe ich alleine gespielt. Ich habe viel mit Älteren gespielt, ich habe mich auch im Park hingesetzt und habe einfach wie so ein junger Bursche, der hofft, dass irgendeiner mal sagt, hey, komm, spiel mal mit oder so. Aber wer will schon mit so kleinen Kindern spielen, also wenn die Erwachsenen unter sich sind. Ja, und irgendwann war es so, dass die Jungs mich dann waren nicht vollzählig, hat irgendeiner doch den Weg in den Park nicht geschafft, durfte ich mitspielen. Ja, und da war ich nicht mehr wegzudenken. Und dann habe ich wirklich neben dem Training beim VfL Bochum habe ich immer die Freizeitmannschaft im Park gespielt, also Freizeitliga. Da war ich dein Tor, habe ich auf dem Feld gespielt. Also haben wir zwei Stangen hingestellt, Sperrband, sag ich mal, so als Tor markiert. Und ja, wenn du mich gesucht hast, die Laternen aus waren, wusstest du, Marius ist auf dem Sportplatz oder im Park, ja.
Cool. Ja.
Aber das ist ja so auch immer, wenn man, also egal mit wem man spricht, der dann auch so weit gekommen ist, das sind ja doch immer auch ähnliche Ansätze, ja, dass alle das so erzählen. Sie waren halt immer schon von Anfang an dann da dabei und haben immer nur für den Fußball irgendwie gelebt oder für den Sport dann halt, den sie machen. Das ist schon interessant, dass dieser Biss, den braucht man einfach und den hat man oder hat man nicht und dann kommt man auch so weit oder auch nicht, ja. Ich glaube, das ist ganz einfach, ja. Oder ganz einfach in Anführungszeichen, aber es ist halt so die Grundvoraussetzung wahrscheinlich. Jetzt hast du ja gesagt, du hast noch einen Bruder, ein bisschen älter als du. Hat der auch gespielt oder ist der ganz andere Richtung gegangen?
Er hat auch gespielt, aber mehr recht als schlecht. Also der hat sich ins Tor gestellt, hat einen Schuss drauf bekommen, Hand gebrochen, hat aufgehört. Also er ist handwerklich begabt. Also der hat ganz andere Qualitäten, die jetzt nicht unbedingt beim Sport liegen. Und das ist auch gut so. Und ja, ich habe auch eine Schwester, die ist jünger als ich. Und sie hat sich auch im Fußball ausprobiert. Aber wie es so ist als Mädchen, die hat, glaube ich, alles probiert, was an Sportarten geht, um nichts für sich irgendwie ausfindig machen können.
Ja, das ist ja so, ja. Da kann man. Das ist aber immer so interessant so zu sehen, ja. Wie gesagt, da bist du ja irgendwann, das habe ich jetzt vorhin erst noch so richtig rausgefunden, dass du ja vorher irgendwie bei der DJK TuS Hoddle dann noch gespielt hast, 2003 rum irgendwie. Ist das dieser Verein, den du meintest, kurz bevor du dann nach Wuppertal gegangen bist? Oder wie waren dann so die Zwischenschritte?
Ja. Genau. Also nachdem ich bei Bochum dann aussortiert wurde, ja, es ist vielleicht, ich denke mal, so ein Podcast ist ja auch mal interessant, vielleicht ein paar Sachen zu hören oder auch mal nachvollziehen können, wie das so auch andere Vereine machen, jetzt ohne, dass es jetzt schlecht oder gut ist. Aber es war halt bei Bochum irgendwie das, du konntest es als Spieler irgendwann mal nicht erahnen, ob du weiterkommst oder nicht, aber wir hatten das brutal und ich fand, das war für mich auch sehr prägend. Damals war es so, du saßt in der Kabine, die Spieler und irgendwann mal zur Saison hin, ist ja auch trainerabhängig, hieß es dann, Spieler X in die Kabine, Spieler Y in die Kabine. So, zwei Kabinen gab es. Einmal eine Exit-Kabine und einmal eine Kabine, die weitergeht. Und wenn du das über Jahre verfolgt hast, da war schon heftig, fand ich. Also, weil du dann schon langsam irgendwie ausfindig machen konntest, okay, der Spieler ist jetzt in die Kabine gegangen, so schlecht ist er gar nicht, der zweite geht auch dahin, die sind deutlich gut. Du sitzt immer noch hier, also irgendwas passt nicht. Also, und das war dann halt auch immer so ein Zeichen halt, geht's mit dir weiter oder nicht? Und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass es bei mir nicht weitergeht, weil ich eigentlich irgendwie immer angekommen, das Gefühl hatte, ich bin angekommen, ich habe gespielt, also ich war dabei, also ich habe immer meine Einsätze gehabt, auch immer gespielt. Nur irgendwann mal haben die dann auf einmal gesagt, es gibt keine Entwicklung mehr, also sehe mich auch nicht. Ich war auch relativ klein, was man nicht so glaubt. Ja, und dann saß ich in einer anderen Kabine und dann war es für mich vorbei. Und dann bin ich nach Werne gewechselt. Ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also bei Bochum war schon mein Verein und du wächst damit auf, bist in der Kurve, Balljunge und alles, was dazugehört. Also das kann ja jeder nachvollziehen. Und dann musste ich auf einmal davon lösen. Aber das war überhaupt gar nicht schlimm, weil am Ende hatte ich dann doch wieder mein gewohntes Umfeld drumherum, meine Freunde, bin vom Abwehrspieler wieder in den offensiven Bereich gegangen und konnte dann halt so meine Tore schießen, Aufmerksamkeit ziehen und irgendwann kam DJK TuS Hoddle. Das war so mit Abstand der höchste Verein, der so in unserer Region aktiv war.
Ah, okay.
Nach dem Bundesligisten natürlich.
Ja. Cool. Du bist ja dann, das war ja so 2003 rum, so drumherum irgendwie, ja? Da warst du ja dann so Anfang 20, so grob.
Ja.
Das habe ich jetzt auch heute, als ich nochmal so die Jahreszahl mir so bewusst aufgeschrieben habe, nochmal so den Gedanken gehabt, dass das ja dann im Vergleich zu heute schon doch auch alles ein bisschen länger gedauert hat, bis man dann so in dieser höheren Ebene angekommen ist, ja? Also wie gesagt, 2004 dann Wuppertal, da warst du 22. Wenn ich jetzt heute, ich weiß jetzt nicht, wie Jason Schicker, wie alt ist der? Ist der schon 19 oder was? Also die sind ja, tendenziell werden die Jungen ja heute auch eher eingesetzt, ja? Hattest du da, oder wie würdest du das einschätzen? Wie hast du das gesehen damals, so von der Entwicklung her?
Also es war wirklich so, dass es damals natürlich, war es jetzt nicht, Nuri Scheidt ist vielleicht so der bekannteste, der halt sein Debüt gefeiert hat als Profi bei Borussia Dortmund mit 17 Jahren oder 16 war das sogar, weiß ich gar nicht, also 17 glaube ich. Also das war ein Ausnahmespieler, aber alles andere war ja. Es war damals halt noch anders, dass du relativ später Profi geworden bist, im Gegensatz zu heute. Heute verschiebt sich das alles schon mit 16, 17 bist du Profi, hast aber mit 30, 32 bist du vielleicht schon ist die Karriere vorbei. Ja. Ich war echt spät dran, also ein Spätzünder. Ich habe auch meine Ausbildung noch als Bürokaufmann beim Rewe-Konzern zu Ende gebracht. Also das war mir verdammt wichtig nach meinem Abi, dass ich eine Ausbildung zu Ende bringe. Und das war dann halt für mich nochmal so ein zweiter Frühling, weil ich einen Trainer hatte, der auf mich dann gesetzt hat. Bei Hordel hatte ich Sergio Allievi, der war Profi bei Kaiserslautern.
Okay.
Und den habe ich auch sehr viel zu verdanken mit seinem Bruder Carlo Allievi. Die beiden haben das zusammen bei Hordel gemanagt und die haben mich nochmal so richtig entwickeln lassen. Und da komme ich, Doran, auf deine Frage. Die haben natürlich dann die Kontakte, wo sie auch unterwegs waren. Und dadurch ist auch der Kontakt, sage ich mal, zu St. Pauli entstanden. Mhm. Und klar, wenn dann halt Leute, die miteinander schon ein paar Wochen verbracht haben, laden dann auch gerne mal Spieler, junge Spieler ein zum Probetraining.
Ja.
Und damals gab es ja auch, sage ich mal, vom DFB auch etwas, was uns deutschen Spielern alle zugute kam. Es wurde ja auch die U23-Regel auch eingeführt. Und somit waren die Vereine auch verpflichtet, in der Profibereich auch Spieler unter U23, die eine deutsche Wurzel haben, auch in ihrem Kader zu verankern.
Okay.
Ja. Ja, stimmt, das ist ja so genau die Zeit, so vor der WM 2006 ging das ja alles auch so los, ja. Du hast ja erzählt, dass du mit deinem Vati da dann auch in Pauli damals warst, so Berater oder so, das hatte man dann zu dem Zeitpunkt so noch nicht, oder?
Nee, ich war alleine da, also ich habe mir ein Bahnticket geholt und habe mir das Geld auch vom Container, aus dem Container bei St. Pauli selber rausgeholt. ich bin alleine da hingefahren und Berater hatte ich erst wirklich ab den Wuppertaler SV. Der hat mich aber auch bis zu meinem letzten Arbeitseinsatz beim 1. FC Magdeburg auch begleitet. Das ist mittlerweile eine Freundschaft entstanden. Ich wusste gar nicht, was der von mir will. Er hat mich angerufen und hat gesagt, ich bin Berater, ich kann dir ein bisschen helfen und betreuen. Da habe ich gesagt, dann machst du das.
Okay. War so einfach, also.
Ja, sowas hast du ja gar nicht auf dem Schirm. Also heutzutage hast du ja schon mit 13, 14, 15 ein, also hast du ja große Gruppen und Beraterverbände, die ja hinter einen stehen. Also es war alles sehr gedienlich. Ein toller Herr, Albert Höfer, liebe Grüße, falls du das hörst. Und das war toll. Also es war wirklich, wir haben uns, glaube ich, befruchtet im Laufe der Jahre und sehr schätzen gelernt.
Ja, das ist ja dann auch cool, weil man da ja auch immer so viel, also man hört ja da immer viel so, wie dieses Geschäft sich entwickelt und ja, wie du schon sagst, dass dir schon die Jüngsten dann da anfangen mit Beratern und so. Und das hatte mich jetzt echt auch mal interessiert, wie das so bei dir war. Und es ist ja dann auch cool zu hören, dass du da so lange dann eine Verbindung hattest. Und die dann ja auch wirklich was gebracht hat. Als du dann so Wuppertal angefangen hast, da bist du ja dann, wie gesagt, erstes Spiel war ja dann gleich gegen St. Pauli, da schließt sich der Kreis. Und dann bist du ja aber auch so ein bisschen gependelt so zwischen erster, zweiter Mannschaft. Wie war das so für dich? Wie hat man denn da so kommuniziert? Du hast ja schon gesagt, in Bochum war dann so die Kabinentür, da bist du heute mal da und mal da. Und dann geht es nicht mehr weiter. Wie war das dann hier in Wuppertal?
Das Thema hatten wir ja schon, also Wuppertal bin ich ja dann hingewechselt, auch super, war perfekt, Stadion am Zoo, aber der Trainer, der mich verpflichtet hat, der war es aber am Ende nicht.
Ah, der war dann schon wieder weg.
Der war schon wieder weg, also das war halt auch, Pech würde ich nicht sagen, also es sollte so sein, wie es war. Am Ende bin ich ja selbst dafür verantwortlich, ob ein Trainer mich da mag oder nicht, aber wenn du halt einen Trainer hast, der dich verpflichtet und beim ersten Training in der Vorbereitung nicht mehr da ist, also wieder ein neuer Trainer kommt, ist das natürlich auch für einen Jungspund, der gerade mal so in den Profibereich reinkommt, wie ich hatte da Altgenossen wie Holger Geismeier, Henrik Baluschinski, die ja aus den alten Zeiten, wir sind ja so ein Jahrgang, vielleicht noch sehr bekannt sind, waren tolle Typen, aber sehr erfahrene Typen, die dann halt am Ende auch sehr verschworen waren. Und du als Jungspund, gut gelaunt, immer sehr positiv, war natürlich jetzt auch gern gesehen, aber ich habe ja nie stunk gemacht. Also ich mich haben die ja ruhig gehalten und das war schwierig halt. Dann habe ich immer mittrainiert, ich habe auch meine Einsätze bekommen. Mhm. Das zweite Spiel war zum Beispiel Union Berlin, alte Försterei. Dann hat der Trainer mir nach dem Einsatz gegen St. Pauli gesagt, Maus, du hast das so super gemacht, also du spielst von Anfang an. Du könntest gar nicht vorstellen, wie ich nervös war. Also ich wusste überhaupt nicht. Das glaube ich, ja. Also ich habe mir so einen Kopf gemacht, ob ich da scheitere oder sonst irgendetwas. Ja, alles war viel zu viel Kopf gemacht. Am Ende habe ich keine einzige Sekunde gespielt. Also ich bin da nur hingefahren und durfte auch mit dem Bus wieder so nach Hause fahren.
Genau, ja.
Und dann zog sich das so durch und dann bin ich halt gependelt. Also dann habe ich meine Spielpraxis in der zweiten Mannschaft gesammelt. Die hat damals in der Oberliga gespielt, also auch eine sehr hohe, Liga. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich hatte Joachim Hopp als Trainer in der zweiten, vielleicht bekannt von Duisburg und so. Mhm. Ein sehr verrückter Typ, also sehr positiver, auch eine Meidricher Legende. Mhm. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie besser bin, weil ich von oben komme. Für mich war es wichtig, dass ich spiele, einfach nur Fußball spiele. Und das hat mir das ganze Jahr, zwei Jahre im Wuppertal, habe ich wirklich einen einzigen Einsatz in Kaiserslautern von Anfang an. Sonst war ich nur Einwechselspieler und durfte halt, wie es so ist, auch wieder Millern-Tor, Halbzeit gespielt. Nach dem Spiel stand schon das Auto vor der Tür, Marus eingepackt, nach Hause gefahren und Freitag gespielt und Sonntag in der zweiten. Also genau. So hat sich das zwei Jahre lang durchgezogen bei mir.
Ja.
Aber ich bin nicht traurig drum.
Ja, nein, glaube ich, ja.
Das habe ich jetzt hier gerade auch gesehen. Da hast du zum Beispiel am 4.9.2004, wenn, ob die Daten stimmen, das ist immer schwierig. Da habt ihr in Lübeck gegen Lübeck gespielt. Da hast du auf jeden Fall fast eine Halbzeit irgendwie gespielt für die erste in der Regionalliga. Und am 5.9. hast du dann gegen Bocholt gespielt, 90 Minuten in der Oberliga. Ja. Also wirklich, da ging es dann noch hin und her, ja.
Ja, es war wirklich cool, weil wir auch super Typen auch in der zweiten Mannschaft hatten. Mhm. Wir hatten so Mike Terranova, der bei Oberhausen sein Statement gesetzt hat. Also wir hatten so eine starke Truppe. Also das war einfach gar keine Bestrafung, ganz im Gegenteil. Also ich war froh, dass ich oben da war. Mhm. Anerkennung hatte ich da. Das war super. Ich konnte mich entwickeln, konnte das Ganze miterleben. Klar hätte ich mich auch gefreut, wenn ich öfters von Anfang an gespielt hätte oder den Durchbruch hätte. Aber wenn ich so rückblickend darauf jetzt das Ganze anschaue, habe ich zu Recht nicht gespielt, weil ich mir selber im Weg stand. Also mit jedem Fehlpass habe ich gedacht, das ganze Stadion ist gegen mich und man hat sich viele Szenarien im Kopf ausgemalt und hat sich selbst gehemmt, obwohl vielleicht das Bier nur zu warm war und alle gepfiffen haben, aber ich habe das immer persönlich genommen und musste das halt versuchen zu verarbeiten und konnte das halt mit der Geschichte sehr gut hinbekommen. Ja,
ja, das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so einfach, weil wenn du dann sag mal, deine erste Profistation hattest, da sind ja so viele Dinge, die wahrscheinlich auf dich einprasseln. Klar, du warst zumindest noch in der Nähe von zu Hause, aber kann das schon verstehen, dass dann der Druck natürlich auch immens ist. Und wie gesagt, wenn man im Fußballstadion schon mal gestanden hat mit 20.000 anderen und irgendwen ausgepfiffen hat, da will ich nicht tauschen. Also das ist schon eine krasse Situation, ja.
Ja, ja.
Dann hast du ja auch gesagt, du hast ja dann deine Ausbildung gemacht. Wie lange gingen die?
Also durch mein Abi konnte ich die um ein halbes Jahr verkürzen. Ich hatte die am 27.01. zum Vaters Geburtstag abgeschlossen.
War das dann
für 2,5 Jahre, ja.
Wann war das?
2004.
Vier, also quasi dann kurz davor dann. Und dann hast du dann 2004. Da noch gearbeitet ein Stück und bist dann quasi rausgegangen und hast dann voll Profi gemacht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder hast du dann einfach gesagt, okay, ich setze jetzt auf Fußball. Wie macht man das
in dem Zeitraum? Ja, so war es. Also für mich war es wichtig, dass ich eine Ausbildung zu Ende bringe, weil damit werde ich meine Brötchen vielleicht später verdienen und es war auch wichtig für mich. Und am 27.01.2004 hatte ich meinen Abschluss in der Tasche und ich wusste, am 1.07. beginnt halt die Karriere bei Wuppertal SV.
Ach, okay, das also, wusstest du dann schon. Ah, okay.
Ja, genau, ja. Genau, genau.
Ah, gut.
Und dann habe ich auch frühzeitig gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt alles auf einer Karte, weil einfach jetzt die Chance mir nicht verbauen möchte und einfach mal jetzt probieren möchte, ob ich es schaffe oder nicht schaffe.
Ja,
ja, und dann hieß es ja, was machst du nächstes Jahr, was machst du nächstes Jahr, wenn der Vertrag ausläuft, aber dann kommst du ja wieder zurück, das ist ja kein Problem und das ist dann halt, was ich so Tag für Tag auch immer Jahr für Jahr begleitet. Ja, man weiß nicht, wie lange man Profi ist.
Ja.
Man kann nur dafür arbeiten, dass es lange ist.
Ja, das ist schwer, glaube ich, weil du hast ja wenig Perspektive. Eine gute, wichtig ist, dass du eine Ausbildung hast, dann fällst du ja einigermaßen weich, wenn es mit dem Fußball nicht klappt. Aber trotzdem ist es ja schon, du lebst ja da von Jahr zu Jahr. Ja.
So ist es, so ist es.
Ja, das ist schon echt auch ein spannender Punkt, ja. Und konnte, also, ich will jetzt natürlich keine Details wissen, aber du konntest dann davon dann auch definitiv so deine Wohnung in Wuppertal oder ich weiß nicht, ob du dann noch zu Hause gewohnt hast, bestreiten und alles, das passte dann schon, ja. Dass man
Ja,
davon leben konnte
also
in dem Moment. Ich drücke das jetzt mal so aus.
Leben ist immer so eine Sache. Also viele verhalten sich für Profis oder sagen, die sind Profis und verdienen vielleicht weniger als ein normaler Angestellter. Es ist immer eine Ansichtssache. Also für mich war es so, ich habe auf jeden Fall mehr verdient als in der Ausbildung.
Ja,
Also war das schon eine Steigerung,
das ist super.
aber das
aber
war
das
zu
war für mich
der
nicht
Zeit
das
auch noch nicht
Entscheidende.
schwer,
Also
Marius. Zu der Zeit in der Ausbildung war es nicht schwer. Es ist ja nicht wie heute, ja.
ich hatte ja noch D-Mark, ja auch, ne? Also
Ja,
dann kam ja schon der Euro, also
ja.
ja. Nee, also ich hatte dann natürlich einen Angestelltenvertrag, wo man halt auch entsprechend verdient. Ich muss sagen, wir sind dann auch mit meiner Freundin, jetzige Frau, Mutter meiner zwei Kinder, seitdem auch zusammen. Da haben wir auch die erste Wohnung bezogen und wie es dann halt ist in den großen Vereinen, dann kannst du ja auch mal sagen, Jungspund braucht jetzt auch mal die Einrichtung, die neue erste Wohnung und da kriegst du auch ein bisschen Unterstützung und Hilfen. Das war für mich alles Neuland. Also das hat gereicht, dass wir unsere Miete bezahlen konnten und ja, wir kamen nie in Schwierigkeiten, sage ich mal so.
Cool,
Aber
aber
wir
ist ja
sind
auch
jetzt keine
schön, dass du deine
Schweine.
Frau dann schon so lange kennst und da dann schon quasi so diese ersten, sie dich die ganze Karriere auch begleitet hat, ja, ist ja auch cool.
Auf jeden Fall,
Schön.
sie versteht mich halt, ne?
Ja.
Also sie hat mich nicht anders kennengelernt. Das hilft, glaube ich, in manchen Situationen.
Ja, das glaube ich, ja. Krass.
Ist auch nicht üblich so, glaube ich.
Nee. Ja, aber die Beziehung von damals, glaube ich, gibt man öfters noch eine Chance als die von heute. Also da ist es relativ schnell irgendwie auch, sag mal, die Medien, Social Media, sag ich mal, die sozialen Netzwerke, die sind ja auch prädestiniert dafür, immer wieder neue Kontakte zu finden. Und das war ja damals noch nicht ganz so, wie wir hatten. Da hat man sich noch in der Disco kennengelernt oder ja.
Ja,
Dann sollte es schon
das
was Längeres sein, vielleicht, ja.
stimmt. Ja. Ich sag mal, ist jetzt auch schwierig, wir wollen ja auch nicht jetzt jedes Spiel irgendwie in Wuppertal durchgehen, so würde ich jetzt mal abkürzen. Wie hattest du dann einen Zwei-Jahres-Vertrag von Anfang an und dann ist der damals dann nicht verlängert worden oder wolltest du gehen dann damals Richtung Münster? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das so gekommen
Genau,
ist?
ich hatte zwei Jahresvertrag und der wurde dann nicht verlängert. Ja, wie es so halt ist, haben die gesagt, geht nicht mehr weiter. Ich kann mir einen neuen Verein suchen. Und dann kam Preußen Münster. Und der Trainer, der mich nach Wuppertal geholt hat, ist dann der Trainer von Preußen Münster geworden. Also man sieht schon kleine, ich läufe so einen kleinen Leitfaden oder
Sehr
so einen
gut.
roten Faden. Also es hat schon was mit Personen zu tun, die vielleicht doch irgendwo dich da sehen und auch Interesse haben, mal mit dir zusammenzuarbeiten. Und das war Georg Kress damals. Der wird nochmal vorkommen, bestimmt bei den ein oder anderen Verein. Der hat mir das Vertrauen geschenkt. Und wenn man es so knallhart sagen will, hat er mich eigentlich zum Profi gemacht.
Okay.
Ja,
Cool.
krass. Weil wenn
Sehr
er nicht an
gut.
mich geglaubt hätte, also ja, das wird ja alles ausdehnen, aber wie oft ich auf seinen Anruf gehofft habe, in der Schule, im
Krass.
Unterricht rausgegangen bin, also bloß wenn er anruft, dass ich nicht zu lange warte, bis dass ich nicht, dass er auf meine Mailbox sprechen will, damit so ein Vertrag nicht zustande kommt. Ja, aber man hat schon Lust, das Projekt Fußballprofi anzugehen und wenn du halt jemanden hast, der auf dich vertraut, ist schon wichtig, dass man auch da irgendwo ja, autark ist.
Das glaube ich, ja.
Ja,
Cool.
dann war ja auch dann, das war ja 2006 dann der Wechsel nach Münster. Also jetzt wissen wir auch, wie der zustande kam über den Trainer. Dann, wenn man dann auf die Daten schaut, hast du dann aber auch nicht gleich so die Spielchance bekommen oder ist da irgendwas falsch erfasst?
Nee, genau. Also ich habe am Anfang auch nicht so richtig gespielt. Ja, obwohl, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Also nicht, sage ich mal, in der Regelmäßigkeit, wie ich später dann war. Ja, hatte ich auch meine Anfangsschwierigkeiten. Wir sind damals, also der Preußen Münster als traditionsreicher Verein ist von der Regionalliga abgestiegen in die Oberliga. Und die haben trotzdem jetzt nicht großartig personalmäßig abgebaut, also schon in der Form, dass alle gehen mussten fast, außer Ansgar Brinkmann, dem weißen Brasilianer. Den kennen bestimmt auch noch ganz, ganz viele.
Na klar.
Das war eine interessante Persönlichkeit, muss ich echt sagen. Ich bin auch froh, dass er mich als Freund gesehen hat und nicht als Feind. Ja, das ist echt schon ein Typ, wie man es so kennt. Und er ist noch geblieben und Carsten Gockel damals als Sportdirektor. Und wir hatten halt wirklich eine saustarke Oberligamannschaft mit Spielern, die halt wirklich alle, sag ich mal, Regionalliga-Niveau mindestens hatten. Man muss sagen, Regionalliga war damals die Liga, die unter der zweiten Liga war, also nicht wie jetzt die vierte Liga. Da war es für mich natürlich auch nicht ganz einfach, sofort Fuß zu fassen. Und das brauchte ein bisschen und hinten raus hat es sehr gut geklappt.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich da verguckt irgendwo. Da hast du auch gleich gespielt, doch, natürlich. Also, du wurdest eingewechselt, erstes Spiel gegen Hamer Spielvereinigung oder so.
Ja,
Also, da
genau.
habe ich wahrscheinlich irgendwas Falsches angeklickt, als ich das
Ja,
aufgeschrieben
ja.
habe. Genau, und man sieht es auch sehr schön. Also, du hast dann so immer so einwechselt, mal ein bisschen länger gespielt und dann so ab Spieltag 12 hast du komplett durchgespielt. Zumindest sagen das die Daten immer so. Es ist halt immer die Frage, ob das alles so hundertprozentig stimmt, aber
In
ja,
diesem
vom
Fall
Gefühl her. Definitiv
ja.
immer gespielt, na klar. Und
Nee, das
dann.
war ja für mich schön, dass ich ja mal wirklich dann auch spielen konnte.
Ja.
Und es gibt da nichts Wichtigeres als Spielen. Also,
Ja.
und das konnte ich dann auch und konnte mich da auch weiterentwickeln. Und wie es dann ist, desto mehr du spielst, umso mehr Selbstverständnis kommt rein. Du wächst mit deiner Aufgabe.
Ja.
Dann habe ich da hin und wieder mal das Tor getroffen. Dann gibt es auch nochmal Selbstbewusstsein. Ja, dann hat man das Gefühl, okay, du kannst doch was. Also du
Ja.
bist mehr als nur ein Einwechselspieler.
Ja, du hast 11 Tore in der Spielzeit gemacht, angebliche, und 2300 Minuten gespielt. Also das ist schon deutlich dann, ja.
Ja, genau, also
Wie,
es war gut, ja.
die waren ja dann abgestiegen. War dann das Ziel Wiederaufstieg oder wie wurde das damals kommuniziert in Münster? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, wie es ist, wenn es gut läuft, träumt man sofort von Aufstieg. Man hat natürlich schon die Ambition gehabt, sag ich mal, direkt hochzugehen. Ja.
Ja. Und dann ist er damals dann nach einem Jahr dann aber auch Trainer gewechselt dann.
Genau. Also dann hat es doch nicht ganz geklappt und lag jetzt weder am Trainer oder sonst irgendetwas. Also man braucht dann halt eine nächste Entwicklung, vielleicht einen Trainer, der dann halt den nächsten Schritt mit der Mannschaft geht. Kam eigentlich ein relativ, ja, nicht unbekannter, würde ich auch nicht sagen, weil er in Paderborn aktiv war, von Delbrück, Roger Schmidt. Mittlerweile kennt den Gott und die Welt, also
Ja.
PSV Eindhoven,
Genau.
Leverkusen, RB Salzburg unterwegs gewesen.
Ja.
Genau, er
Genau.
kam und hat das Ruder in die Hand genommen.
Ja. Was war das so für ein Typ? Bist du mit ihm klargekommen und lief das gleich
Absolut.
oder? Ja.
Das war für mich eine prägende Person, also weil
Ja.
er einfach von seiner Art und Weise sehr akribisch war, Fußballverbissen, also erfolgsbesessen, wollte halt jeden Spieler weiterbringen, den Verein voranbringen. Dem war es auch egal, ob der, sag ich mal, vor einem Zuschauer oder 10.000
Ja.
arbeitet. Ja, da hast du echt gemerkt, da kommt richtig Schwung rein und fordert viel und ja, ich kam mit denen sehr gut klar. Wir kamen auf menschlicher Ebene sehr gut klar. Und das hast du von der ersten bis zur letzten Minute gespürt. Und man hat auch gemerkt, wo er mir dann am Ende sagen musste, dass es auch mit mir dort nicht weitergeht. Ja, das war schon halt ein tränenreiches Ereignis, was man ja nicht so hat. Also das macht man ja nur, wenn man ein vertrauensvolles Verhältnis miteinander hatte.
Ja,
Ja, der war dann
stimmt.
auch bis zum Ende da Trainer von dir, ja? Habe ich
Genau,
das richtig verstanden?
genau.
Ja, okay.
Wir sind dann aufgestiegen halt wieder in die
Ja.
Regionalliga. Und dann haben wir in der Regionalliga, habe ich noch ein Jahr mitgespielt.
Ja.
Und dann war das Thema für mich dort vorbei und er hat die Mannschaft dann noch weitergeführt und ja, ohne meine Person.
Aber da waren ja dann schon auch noch ein paar Highlight-Spiele. Also zum Beispiel DFB-Pokal habt ihr da erste Runde gegen Bochum gespielt, also gegen deine Heimat sozusagen. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Klar, 8.8.2008,
Ja,
natürlich.
genau. Richtig
Also, ich, ja, das war ja für mich halt, das ist ja so etwas, das ist kein Zufall. Also, dass
Ja.
gerade mein erstes DFB-Pokalspiel genau gegen VfL Bochum ist.
Ja.
Andere haben sich wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagen, was für ein Verein, bringt keine Zuschauer und fliegst du raus. Aber für mich halt VfL Bochum, mein Jugendverein, mein
Ja.
Herzensverein mit, also wo ich aufgewachsen bin, darf ich jetzt in ein DFB-Pokalspiel, kein Testspiel, sondern Pflichtspiel gegenüber auftreten. Und ich bin ja von Bochum nach Münster gefahren und habe auf dem Weg ja schon gesehen, dass die Fans von Bochum auch nach Münster fahren.
Ja.
Also ich fahre mit meinen Fans zu meinem Verein eigentlich so.
Genau.
Und das war also total spannend, total interessant. Familie war da, das Spiel war ein Highlight. Also
Ja.
ein so unfassbar toller Tag. Also
Ja.
keinen besseren Start in den DFB-Pokal-Projekt, ja.
Ja. Na, hab da leider dann ja nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen verloren, 5-6. Ja, du wurdest, glaube ich, kurz vorher ausgewechselt. Das ist schon echt krass, ja. Und da haben ja dann auch so ein, zwei Spieler gespielt, die dann ja auch noch hinterher mal wichtig wurden. Also zum Beispiel Massimo Onatelli hat ja da auch gespielt, war, der dann ja dann auch nochmal uns gekreuzt hat mit dem FCM, dann nachher mit dem FSV Frankfurt, wo der gespielt hat. Also auch schon interessante Namen, die da laufen. Und wie gesagt, als ich Roger Schmidt gelesen habe, da habe ich gedacht, ist das jetzt überhaupt der Roger Schmidt? Da musst du erst mal gucken. Hätte ja auch sein können, dass es da noch jemand anders gibt. Aber das ist schon cool, dass man da auch so einen Trainer dann mal hatte, ja. Also ist ja wirklich auch eine, wie du schon sagst, eine prägende Gestalt gewesen dann für dich.
Total, total.
Ja.
Hat er jetzt auch Geburtstag gehabt am Sonntag, also ist ja auch schon.
Hat man dann da immer noch so ein bisschen Kontakt dann, oder?
Weniger, weniger, aber man
Ja.
hat halt sich immer wieder, klar, im Jahr oder so schreibt man sich dann zur Geburtstag oder sonst irgendetwas, aber ist halt nicht mehr so intensiv, wie er davor war.
Ja,
Das flacht dann
klar.
natürlich auch ab,
Ja.
ja. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, wenn man sich sieht, dann, was wir ja auch dann mit Leverkusen hatten, hier beim FCM und alles,
Ja, stimmt.
also da
Krass.
freut man sich natürlich schon riesig. Und das war für mich auch mal interessant, welche Schablone er seinen Leverkusener Spieler gezeigt hat, wie die auf den Herrn Sowieso achten müssen.
Ja.
Ob die überhaupt auf den achten müssen. Ja, das war schon spannend, ja.
Mussten sie auf jeden Fall. Das war auch ein Megaspiel.
Ja.
Das war richtig geil, ja. Und dann bist du ja damals dann quasi, als es dann in Münster nicht mehr weiterging, bist du dann Richtung Kleve gegangen. Wie bist du da dann hingekommen? Das ist ja dann NRW-Liga gewesen, wenn ich jetzt richtig das recherchiert habe.
Genau, am Niederrhein, ja, Kleve. Das war dann halt eine Zeit, wo dann halt bei Preußen auch vorbei war und dann sondiert man halt, was macht man jetzt, wo geht man hin? Man hat diverse Angebote gehabt, aber der Trainer, der mich dann halt nach Münster und nach Wuppertal holen wollte, war auch der Trainer von Kleve, Georg Kress.
Echt, den war denn auch hier? Das ist ja wirklich geil.
Also, ich bin sehr konstant und
Stimmt,
auch
ja.
gerne mit jemandem verheiratet
Ja.
und ja, damals ist dann auch, sind die auch abgestiegen, Kleve, aus der Regionalliga. Die Oberliga wurde dann halt zu der NRW-Liga umbenannt, wo wir auch mit Münster NRW-Meister wurden, der letzte. Und ja, da habe ich mir tausendmal überlegt, ob ich wirklich den Weg dahin mache oder nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wer mir so viel Vertrauen entgegenbringt, also da wäre ich der Letzte, der sagen würde, dass ich ihm das nicht erwidere und auch da den Schritt jetzt hingehe. Obwohl das für mich jetzt nicht super interessant so in der Hinsicht war, jetzt ohne jemand nahe zu treten, weil der Verein wirklich wirtschaftliche Probleme hatte,
Ja.
man ja später merken wird im Laufe des
Ja.
Podcasts wahrscheinlich.
Ja.
Das war aber nicht jetzt, dass man da kein Geld verdient. Das war nicht das Entscheidende, aber du lebst halt vom Fußball. Und wenn ein Verein eh schon angeschlagen ist und eh schon Probleme hat und man kennt ja die verschiedensten Kreise, unter den Sportlern spricht man ja auch viel, muss auf Gehälter verzichten, vielleicht kommt nicht, 3, 4, 5 Monate, dann kannst du persönlich auch in Schwulitäten kommen. Und aber nichtsdestotrotz habe ich den Weg gemacht und ich muss sowas von sagen, dass ich so dankbar bin, dass ich den gemacht habe, weil das
Ach,
war
krass, ja.
Fußball auf einer anderen Art und Weise, das war Familie. Also so
Ach, krass,
richtig schön, wo
ja.
man halt als Team zusammengefunden hat, bisschen das Dörfliche, ohne jetzt wirklich Kleve nahe zu kommen, aber die Fahrgemeinschaft dorthin, also das Miteinander mit den Spielern, mit den Funktionären, da haben wir bis heute noch Kontakt. Der Trainer ist heute noch, also mein Mitspieler ist da heute noch Trainer. Das ist wirklich was für die Familie, für das Familienleben war das ein Goldsegen.
Sehr cool.
Okay.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass die so ein bisschen finanzielle Probleme hatten. Wusstest du das von Anfang an? Kommuniziert man das mit dem Spieler, dass das eng werden könnte oder so? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Natürlich nicht.
Also man sagt ja nicht. Du könntest knapp werden mit dem Geld und nachher.
Ja, die hatten ja zu der Zeit auch ein neues Stadion gebaut oder wollten es bauen. Da war es ja auch lange eine Ruine, also was heißt Ruine? Also Rohbau bis wo ich aufgehört habe. Ja. Also da gab es halt mit der Stadt paar Sachen noch zu klären, die nicht irgendwie in Reihen waren. Und das zieht sich halt wie so ein Kaugummi. Und bei uns war alles gut. Also wir haben das erste Jahr alles ganz normal abgewickelt bekommen, was man uns versprochen hat. Da gibt es überhaupt gar keine Schuld oder sonst irgendetwas. Das war akkurat. Nur dann hat sich dann halt in zweiter Saison doch schon das ein oder andere Problemchen hergestellt. Weil du hast dann halt nicht viele große Unternehmen, die das unterstützen, sondern viele kleine Unternehmer und die haben vielleicht auch ihre Problemchen. Und dann fängt so ein Haus an zu wackeln. Mhm. Und dann ging es immer mal kurz vorm Spielbetrieb los, dass wir Spieler auf Gehälter verzichten müssen, was man natürlich gerne macht. Also überhaupt gar kein Problem. Wenn man halt dem Verein irgendwie helfen kann und sich selber da nicht komplett in Bredouille bringt.
Ja.
Aber es waren dann halt auch sehr komplexe Trainer, Verträge, die halt, ich weiß gar nicht, wie weit ich ins Detail gehen kann, also wo vieles für den Verein gemacht wurde, um den Spielbetrieb überhaupt zu erlauben.
Ja.
Aber sag ich mal, für den Spieler oder Verein nicht ganz förderlich sind die Verträge. Ja, und das war dann halt am Ende der Anfang vom Ende.
Okay. Ja, das ist halt der...
Ich glaube, die 2010 war ja auch nicht so eine ganz einfache Zeit auch für den Verein. Zumindest gab es ja dann die Finanzkrise, danach quasi auf die Bankenkrise ausgegangen. Und ich glaube, das wird natürlich sicherlich für den Verein auch nicht leicht gewesen sein.
Ja. Also die haben alle versucht und gemacht und gewirbelt, aber es ist halt auch sehr begrenzt alles. Also du bist halt vielleicht als Verein, jetzt der gerade abgestiegen ist, hat ein bisschen Euphorie ausgelöst in der Region, dass die wieder Lust auf einen Verein hatten, aber du findest jetzt nicht von jetzt auf gleich Riesensponsoren und die dann auch sehr viel Geld hinein investieren, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und das war leider dann halt am Ende ein Problem und hat natürlich dem Verein dann auch so weit bringen müssen, dass wir sportlich gar keinen Erfolg hatten. Also in der Saison haben wir wirklich total schlecht gespielt, weil das irgendwo in den Köpfen immer festhängt. Du hast die Fahrten, die Sprit muss bezahlt werden. Also sind ja viele Sachen und das bleibt bei den einen oder anderen nicht, sage ich mal, einfach mal so aus dem Kopf draußen. Einen selber beschäftigt das einen auch, ist ja Tagesthema auch wenn man das verdrängen will, aber es ist halt einfach da. Und wenn es da ist, sind das immer ein paar Prozent, die dann am Ende fehlen. Ja. Zuvor das Jahr haben wir wirklich jede Mannschaft Parole bieten können und am Ende, also das Jahr danach, waren wir halt fast wie ein Kanonenfutter. Obwohl wir fast das gleiche Spielermaterial hatten und wir sind jetzt nicht von jetzt auf gleich komplett schlechter geworden. Also
ja. Na gut, aber das spielt dann wahrscheinlich doch unterbewusst dann halt doch alles eine Rolle und irgendwann kann man es dann halt nicht mehr verdrängen, wahrscheinlich so diese Thematiken, ja.
So ist es.
Wie du das schon gesagt hast, ja. Und dann war es ja auch so, dass dann quasi zum Ende, wo habe ich es denn? Zum 18.12.2010 hat man dann die Abmeldung vom Spielbetrieb durchgeführt, das heißt also abgemeldet die Mannschaft, ja. Ja. Wie hast du dich da gefühlt?
Ja. Ja, es war ja absehbar. Also man konnte sich ja auch etwas schon einstellen. Also das ist, glaube ich, auch, für einen ganz gut. Zumindest für mich war es so, dass man halt auch lieber das Ende sieht, bevor man halt vor irgendwas überrascht wird und dann auf einmal handeln muss, wenn es schon vorbei ist. Also das ist ja auch nicht einfach. Man hat auch seine Verpflichtung und es war halt absehbar, dass es leider nicht mehr weitergeht und war natürlich ein schwarzer Moment für uns alle. Also das wünscht sich keiner, das wünscht man auch kein Verein, weil da sind immer ein paar Verpflichtungen dahinter. Du hast viele Leute, die ehrenamtlich dabei sind, die so viel Zeit investieren, die wirklich alles versuchen, rund um die Uhr doch ein paar Löcher zu stopfen, aber es doch nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite ist das etwas, was auch so ein Spielbetrieb im Laufe der Saison auch nicht gut tut. Ne? Also dann Punkte werden abgezogen. Ja, Wettbewerbsverzerrung, würde ich sagen, ist schon zu weit, aber ist natürlich ein spannendes Thema und lässt die Tabelle nochmal komplett gewaltig durcheinander rücken.
Ja.
Und wir haben eigentlich unseren Job noch ausführen wollen und einfach nur Fußball spielen wollen und erfolgreich sein.
Ja.
Ja, aber so war es dann halt und man konnte sich damit abfinden und in meinem Fall, auch wie viele andere, weil das wirklich gute Fußballer waren, haben auch schnell einen neuen Verein gefunden und diesen habe ich dann auch recht schnell gefunden.
Ja, das habe ich dann auch nochmal so gelesen. Spricht man sich dann in so einer Situation auch schon so ein bisschen proaktiv dann mit dem Berater ab und sagt, Mensch, du, steck mal die Fühler aus oder ist das dann, wie läuft sowas? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, das passiert ja meistens parallel die ganze Zeit, also dass die Berater immer da unterwegs sind und gucken und sondieren, lassen auch die Spieler meistens in Ruhe, weil die sollen sich halt darauf konzentrieren, was jetzt Tagesgeschäft ist.
Ja.
Aber ja, da war halt jetzt in meinem Fall, dass die Sportfreunde Siegen mich auch schon ein Jahr zuvor haben wollten und ich aber trotzdem bei Kleve geblieben bin, weil es einfach wirklich schön war. Also es war einfach wirklich schön, cool, da zu sein, zu spielen, dorthin zu fahren, ist ja auch über 100 Kilometer. Es war ein Stück Lebensfreude, die ich da genießen durfte. Und dann bin ich da auch da geblieben und so hat sich das dann auch schnell dann ergeben, als der Verein den Spielbetrieb einstellen musste, dass halt ein paar Tage später Lutz Lindemann, der vielleicht viele bekannt ist als MDR-Experte, bei mir im Wohnzimmer saß und wir über einen Vertrag gesprochen haben. Ja.
Das ist ja cool. Oh, ja, das ist ja wirklich interessant.
Ja, das war wirklich, das war Glück für mich. Also ich hatte nahtlos einen nächsten traditionsreichen Verein aus dem Siegerland Richtung Hessen, wo wir auch einen Trainer hatten, der die Bundesliga-Bühne auch lange bespielt hat, auch bei Ajax Amsterdam unterwegs war, Andrzej Rudi, bei Köln sehr oft unterwegs. Ja, es war schon mein Landsmann, also in dem Sinne, ganz toll, Mentalitätsmonster, emotional und viele tolle Geschichten gehabt, also der stand auf mich, der stand auf meinen Spielertypen, er war absolut dafür und da war es relativ schnell, sag ich mal, war die Tinte schnell getrocknet.
Boah, das ist ja wirklich krass. Ich habe jetzt gerade mal den mal kurz eingegeben, weil mich das jetzt interessiert hat. Der hat ja auch mal in Bochum gespielt, also nochmal eine
so ist es.
Krasse Sache. Ja. Lierse, ja, Ajax Amsterdam, das ist ja wirklich auch cool.
Ja, Wahnsinn. Das ist echt, ja, das so mal zwei Sachen, also damit man sich das vorstellen kann, also wir haben das erste Spiel Hülz, glaube ich, war das. Gegen Hülz haben wir gespielt. Bevor wir uns warmlaufen durften, als Heimmannschaft im Leimbach-Stadion, hat er erstmal jeden gebeten, zu der Kasse zu gehen und sich ein Ticket für das Spiel zu kaufen.
Ja, hallo, wenn du schon dabei sein willst.
Also, wenn du dabei sein willst, wirklich, hier mitspielen willst, das müssen die Fans ja schließlich auch machen. Und warum sollten wir das nicht machen? Das ist ja cool. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann gibt er uns das Geld für das Ticket wieder. Cool. Ja, und ich fand es total genial. Also, auch die Mannschaft hat das super aufgenommen. Also, hatte auch kein Problem damit. Wir sind dann rausgegangen mit unseren Badelatschen. Natürlich Neuland. Ja, wo hat man sowas als Spieler, wo eigentlich die Fans zu dir kommen, ins Stadion, den Verein zu sehen, das Spiel zu sehen? Ja. Bist du derjenige, der jetzt an einem Kassenhäuschen steht und ein Eintrittsticket dir erwerben muss?
Ja, das war wirklich cool.
Das haben wir gewonnen. Wir waren auch motiviert. Ich durfte auch in den ersten Spiel sofort ein Tor schießen und hatte mir mein Stutzen das Ticket drin und habe das natürlich zum Jubeln rausgeholt und wusste halt, dass der Herr liebe Andrzej Rudi mir dann am Ende auch das Geld für das Ticket wiedergeben darf.
Ja. Sehr cool, sehr cool. Das ist ja wirklich eine coole Story. Das ist echt cool. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurück nach Kleve, einfach weil mich das jetzt so, ich hatte eigentlich so da am wenigsten rausgesucht, weil ich so nur diese, also man sieht die Spiele, man guckt mal, ob man irgendwie so einen Namen kennt oder so. Und dass du dann ausgerechnet da auch sagst, dass das so eine Herzensstation von dir war, das fand ich jetzt echt cool im Nachhinein. Also echt interessant, dass man gerade auf diesen kleinen Stationen dann auch sowas erleben kann. Das ist ja wirklich auch cool. Muss ich nochmal sagen. Ja,
es hängt halt mit den Spielern auch zusammen. Also ich denke mal, der Verein an sich, der formt ja sich durch die Fans, durch die Gesellschaft, durch das Umfeld, durch die Struktur. Mhm. Aber wenn du eine Mannschaft hast, also wo man das Gefühl hat, man kommt rein, du bist gern gesehen, also man geht respektvoll miteinander um, man hat vielleicht das, die gleichen Brötchen zu backen und trotzdem hat man Bock darauf. Also Das ist sowas von interessant und spannend. Und da wurden eigene Lieder geschrieben. Wir hatten einen in der Mannschaft, Adrian Mahr, der war so ein bisschen musikalisch begnabt, hat auf einmal ein YouTube-Video mit meinem Namen gemacht und alles. Das fing damals so an und ich wusste gar nicht, was der von mir will. Und dann haben die paar Fans das gesungen und das war so schön. Das war einfach total herrlich und wir haben uns als Team super gefunden und wirklich alle auch einen Strang gezogen. Nur manche Sachen kannst du dann nicht beeinflussen, da sitzt ein anderer mit längeren Hebel und zumindest das, was wir beeinflussen konnten, haben wir beeinflusst und daher schaue ich auf die Zeit wirklich auch sehr gerne zurück.
Ja, und ist ja auch krass, weiß einer von euch, wie das Stadion in Kleve aktuell heißt?
Getek Arena, ne?
Ja, genau. Da habe ich auch gedacht, das ist ja wie in Magdeburg beim Handball. Da habe ich gedacht, das ist ja auch cool, wie das manchmal so dann auch wieder so eine Doppeldeutigkeit hat. Ja, da der Trainer, Wahnsinn, der überhaupt kommt und so. Ja, das ist echt interessant, wie das immer so läuft. Ja, cool. Ah, echt geil. Also richtig, richtig cool. Und dann aber Siegen war ja dann auch so eine Station. Du bist gut reingekommen, du hattest gleich deine Spiele und dann hattest du aber gleich auch so ein bisschen Pech und hattest einen Mittelfußbruch, glaube ich, wa?
Ja, genau, den hatte ich. Der hat mich auch außer Gefecht gesetzt.
Ja.
Dann hast du sofort gemerkt, da geht irgendwas nicht. Also hatte ich zwei Münster auch schon.
Okay.
Es ist auch passiert und war natürlich dann für mich ziemlich blöd, weil ich wusste halt, damit bin ich 3 bis 4 Monate erstmal komplett außer Gefecht. Mhm. Also die Zeit hast du dann, das ist das Schöne beim Bruch, du weißt es einzuschätzen vom Zeitfenster her, wann du wieder vielleicht auf dem Platz auflaufen kannst, aber gerade eine neue Mannschaft, du hast dich auch gut etabliert, warst im Saft, bist wieder raus. Egal, das nimmt man an, weil das auch wieder was Schönes hat. Also man ist in der Reha, die habe ich beim VfL Bochum gemacht und da ist der ein oder andere Freund dazu gekommen, wie zum Beispiel Matthias Konscher, der schwedische Nationalspieler, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Also man hat sich da wirklich auch Freundschaften dann geschafft. Patrick Fabian, der eine Legende bei Bochum ist, der hat 4-mal den Kreuzbandriss gehabt und davon auch, glaube ich, 3-mal sofort hintereinander. Also der hat ein ganz anderes Leid zu klagen. Das schweißt auch wieder einen zusammen.
Yeah.
Und genau, die Verletzung hat mich da erstmal zurückgeworfen. Und nachdem ich wieder aktiv war, also 4 Monate ungefähr danach, habe ich die erste Einheit gehabt auf dem Trainingsplatz. Und die Geschwister Göbel, die waren auch meine Mitspieler, bekannt vielleicht von Zwickau und Jena.
Ja.
Hat mich der Christoph Göbel auf den Fuß erwischt und ich durfte halt nach der Trainingseinheit wieder unter das Messer. Also da war ich dann halt mal 6, 7, 8 Monate komplett raus.
Ja.
Das war für mich wirklich erstmal so eine Hiobsbotschaft, wo du komplett runterfährst. Ich wollte es nicht wahrhaben, ich bin trotzdem zum Training gefahren. Ich sagte, das ist nur eine Sehne, die irgendwie angeschwollen ist. Das ist eine Reaktion, die völlig normal ist. Bin ich Fahrrad gefahren, aber es ging einfach nicht besser. Ich konnte nicht auftreten und da musste ich mich der Diagnose unterstellen und das war dann halt wieder erneuter Mittelfußbruch.
Eieiei, das ist wirklich bitter, ja.
Das ist
wenn man zweimal hintereinander da so ein krasses Ding hat und dann so weiß, okay, du hattest es ja gerade einmal durch und dann musst du wieder so lange kämpfen und ja, das ist schon echt krass. Und da bist du auch erst, glaube ich, kurz vor Jahresfrist dann wieder zurückgekommen, ja.
Ja, krasse genau. Sache.
Ja.
Ja.
Wie ist, bist du da so, ich sag mal, du hast ja erzählt, deine Frau hat dich ja dann schon ziemlich lange begleitet. Warst du da unausgeglichen in so einer Zeit dann? Wie steckst man das weg? So, kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ja.
Also im Endeffekt war halt Tagesprogramm die Reha. Da ich hatte ja das Glück, dass ich eigentlich immer mir ein Taxi holen konnte und die BG das bezahlt, weil es ein Arbeitsunfall war. Aber ich habe meine Roller rausgeholt und habe meine Krücken dazwischen gepackt und bin mit den Roller immer zu der Reha gefahren. das war ja nicht weit weg, weil ich ja in Bochum weiterhin gewohnt habe und war einen Steinwurf entfernt. Es war halt eine Motivation mehr, wieder auf den Platz zu kommen. Also ich hatte mein Ziel vor Augen. Für mich war das Thema Profi noch nicht vorbei. Und so Mittelfußbruch ist ja nichts gegen Kreuzbänder, die du in der Reha gesehen hast oder sämtliche Krankheiten, wo die Menschen vielleicht nie eine Chance haben, überhaupt mal wieder auf die Beine zu stehen.
Ja.
War das halt eine Geschichte, die halt irgendwann mal vorbei ist. Also eigentlich, die ist absehbar. Und da habe ich für mich ganz neu, sag ich mal, gerade den Reha-Sport, was so Fitnessgeräte, THX-Bänder und sowas für mich entdeckt. Ich war nie der derjenige, der die Bank gedrückt hat oder dahingehend. Aber ich habe mich da körperlich weiterentwickelt, was man mir jetzt nicht ansieht. Aber ich habe Oberkörper viel aufgebaut, habe mich als, sage ich mal, eine Statur komplett weiterentwickelt und habe da den nächsten Schritt gemacht.
Cool.
Ja,
Das ist aber,
krass.
glaube ich, schon, wenn man nicht spielen kann, Überwindung, sich dazu auch zu disziplinieren, das auch zu machen.
Ja,
Eine Dis
ja, ja.
um so zu spielen, wie du spielst, brauchst du ja Disziplin, aber trotzdem
Ja.
nach so einer Verletzung ist, muss man sich ja dann selber auch, glaube ich, da sehr konditionieren und disziplinieren, das auch durchzuziehen.
Das stimmt. Aber ich hatte auch immer großen Rückhalt, sag ich mal, von der Familie, auch von meiner Frau, also die da auch immer komplett mich da motiviert hat. Klar habe ich auch die PlayStation in der Zeit für mich entdeckt, also wo ich versucht habe, mit ein paar Spielen voranzukommen. Aber ich war auch immer ein Teil der Mannschaft. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da komplett weg bin. Also wir sind dann in der Zeit, habe ich auch am Wochenende, ich konnte ja nicht fahren, meine Frau musste mich fahren, habe ich gescoutet, bin ich dann für unseren Verein rumgefahren und habe mir dann halt die Gegner angeschaut, andere Spieler angeschaut und konnte halt so einen Mehrwert für die Mannschaft bieten, obwohl ich nicht selber aktiv daran teilnehmen kann. Und das war für mich das Entscheidende. Dann habe ich meinen Bogen bekommen, meinen Scouting-Bogen und habe die Spiele beobachtet, habe die weitergereicht und ich hatte das Gefühl, ich bin dabei. Das ist ja meistens als Verletzter nicht so. Du bist ein Teil der Mannschaft, aber kämpfst für dich selber durch, machst dein Reha und gehst nach Hause und die anderen kommen zum Training. Und so wusste ich, wenn wir gewinnen, ich meine Hausaufgaben gut gemacht habe, konnte ich ein Stück dazu beitragen, dass der Trainer das gut, sag ich mal, der Mannschaft übermitteln konnte.
Cool. Das
Ja,
ist
cool.
eine coole
Ist natürlich
Geschichte,
geil,
ja.
ja. Das ist echt cool. Das ist ja dann auch genau das, was man braucht, dass man dann nicht so rausrutscht, so ganz, ja. Dann konntest du ja irgendwann dann aber auch wieder mitmischen. War das denn dolle schwer, dann nach dieser zweiten nach dem zweiten Verletzungsbruch quasi dann da so reinzukommen wieder? Ich meine, man ist natürlich motiviert, aber spielt dann nicht auch erstmal so ein bisschen die Angst mit, dass der nächste Göbel wieder ankommt und einen umhaut? Oder Ja, wir
wie
hatten
muss
dann
man sich
halt
das
einen
vorstellen?
Trainerwechsel. Also Angelotti ist dann halt nicht mehr der Trainer gewesen. Den hat Boris übernommen. Also der Praktikant von Felix Magath bei Schalke. Vielleicht ist er einigen bekannt. Der hat ein Praktikum bei Felix Magath gemacht. Obwohl Felix Magath ja jetzt wieder
Berlin
in
ist.
aller Munde ist in Berlin.
Klasse Sache.
Genau. Und Michael Boris war sein Praktikant damals dort und hat sich so irgendwie bei uns im Ruhrgebiet auch irgendwo ein Statement gesetzt und ganz gut gemacht. Und der hat dann das Sportfreunde Siegen übernommen, war auch später Nationaltrainer der ungarischen Jugendmannschaft und hat auch einen sehr, sehr guten Werdegang hinter sich, akribischer Trainer. Und er hat mich noch nicht persönlich spielen sehen in der Form und hat aber mir schon von vornherein sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Dass er vieles mit mir vorhat. Und das gab natürlich Motivation. Und ich denke, ich konnte ihn größtenteils zurückzahlen. Aber irgendwann haben sich die Wege dann auch getrennt.
Ja, es war ja dann auch nicht mehr so lange. Ich meine, du bist dann quasi zum Jahreswechsel wieder zurückgekommen, wenn das so stimmt in den Aufzeichnungen. Und dann bist du ja dann quasi im Sommer dann nach Magdeburg gekommen.
Ja,
Ja.
also wir sind da
Irgendwie.
auch.
Ja.
Wir haben das Jahr erfolgreich bestritten. Wir sind aufgestiegen in die Regionalliga. Gegen Viktoria Köln haben wir gewonnen, das letzte Spiel. Und ich war eigentlich in der Phase auch kein Bestandteil mehr so richtig der ersten Männermannschaft. Also ich wurde in die Verbandsliga runtergeordert. Das war für mich eine Phase, die sehr, sehr schwierig war, muss ich echt zugeben, weil einfach den Grund dafür nicht verstanden habe. Eigentlich sehr wenige für. Ich weiß, wo der Grund liegt, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Und durfte halt nicht mehr in der ersten Mannschaft mitwirken. Und daher war für mich die Aufstiegsfeier oder die Meisterschaft ja, sehr schwierig. Also muss ich echt sagen, ich konnte die gar nicht so richtig genießen. Also das war für mich ein Thema. Ich habe mich gefreut für die Siegerländer, für alle, die auch da wieder mitgewirkt haben. Manfred Utsch, der jahrelang den Verein unterstützt hat. Lutz Lindemann und wie sie alle heißen, aber ja, da war ich wirklich kein habe ich mich nicht als Teil der Mannschaft so richtig gefühlt. Mhm. Also, weil ich sehr viel dann in der Verbandsliga spielen musste. Das hat mich wiederum gefreut, dass ich spielen durfte. ja, und das war toll, weil das ist halt immer schwer für so einen Unterbau, dass halt die Spieler, die vielleicht verärgert sind, Spielpraxis sammeln müssen. Ich war jetzt nicht einer, der patzig war, ganz im Gegenteil. Ich habe versucht, als Vorbild voranzugehen, meine Leistung zu bringen, egal ob Landesliga, Bezirksliga oder sonst irgendwas. Ich wollte zeigen, dass ich zu Recht oben bin, ohne arrogant zu wirken. Und die haben mich gut aufgefangen. Und hätten die mich, glaube ich, nicht so aufgefangen, wäre ich vielleicht dann auch nicht beim 1. FC Magdeburg gelandet, außer Verbandsliga.
Ja, krass. Das ist ja wirklich krass, dass du da dann so komplett einmal Trainingsgruppe 2-mäßig abgeschoben wurdest, ja. Ach, das ist natürlich wirklich auch ärgerlich, ja? Ja. Da kommst du aus dieser Verletzung und dann kommst du nicht richtig rein. Dann spielt die Mannschaft, gut, das ist natürlich dann aber auch immer schwierig, ja. Die Mannschaft spielt dann gut in dem Moment, ja, steht oben mit und dann ist halt ja auch immer so die Frage, hat der Trainer vielleicht auch immer nicht so die Notwendigkeit, dann groß durchzuwechseln, ja. Kommt da vielleicht auch viel
zusammen. Die haben das super gemacht. Also die haben das super gemacht, aber ich muss auch sagen, ich habe es auch super gemacht. Ich kam wieder und ich war sofort da. Und das, was man von mir erwartet hat, das habe ich erfüllt. Ich war in der Offensive unterwegs und in der Vorbereitung war ja dann halt die Zeit, egal ob ich eine Minute gespielt habe oder 90 Minuten, bin ich der Meinung, kann ich für mich selber reflektieren, habe ich das gegeben, was die von mir erwarten. Und
man sieht das ja auch richtig, ja. Du hast dann quasi dann wieder gespielt, so im, das war dann so, also so, als die Winterpause dann quasi vorbei war, dann hast du gegen Schwarz-Weiß Essen in einem Spiel, da habt ihr gewonnen, da hast du ein Tor und eine Vorlage gemacht. Dann hast du nochmal ein, zwei, drei Spielchen volle Distanz und dann hört es irgendwie auf oder wurde weniger, ja. Dann warst du mal nicht im Kader. Dann warst du dann auf einmal raus, ja. Na gut, wollen wir mal nicht weiter vertiefen. Du hast ja schon gesagt, dass du so ein bisschen weißt, woran es lag. Und, aber in so einer Phase, ich finde, was ja wirklich auch beeindruckend ist, dass du halt immer diesen Willen auch so mitgebracht hast. Ich meine, das zieht sich ja so durch alles durch und das hört man ja auch hier wieder raus, dass du eigentlich immer so ein Typ warst, der da vorangegangen ist, der immer mitgekämpft hat, der immer auch versucht hat, sicherlich die anderen, du warst ja dann auch schon ein erfahrener Spieler in dem Moment, dass du dann ja auch wahrscheinlich versucht hast, denen das auch mitzugeben. Und solche Leute sind ja immer wichtig. Ich meine, ich kenne das jetzt so aus meinem beruflichen Umfeld auch. Es gibt immer so Leute, an denen kann man sich einfach langhangeln. Und wenn man solche Leute um sich hat, dann hilft das allen weiter, gerade auch den Jüngeren, die dann da weiter unten gespielt haben vielleicht. Mhm. Wie ist denn so der Kontakt nach Richtung Magdeburg entstanden? Wir hatten ja damals auch eine schwere Phase, muss man ja mal so sagen. Das Jahr, bevor du gekommen bist oder die Saison davor, das war ja diese ganz, ganz schwarze, wo wir ja nur nicht abgestiegen sind wegen der Regionalliga-Reform. Das war ja so eine richtig dolle Saison. Warst du da gleich überzeugt von Magdeburg oder ich weiß nicht, wie hat man dich denn damals bekommen?
Also ja, ich glaube, mit 29 Jahren, die ich ja damals, glaube ich, auf dem Mittel hatte, war ich ja jetzt ja nicht mehr genau das Anforderungsprofil, was unsere aktuelle sportliche Leitung derzeit hat. Also da kann man eher das Gefühl haben, das sind die alten Söldner, die vielleicht noch abkassieren wollen und hierher kommen, weil der 1. FC Magdeburg halt in der Saison eigentlich quasi abgestiegen wäre, wenn das eine Reform nicht verhindert hätte mit der Regionalliga Nordost. Mhm. Der Kontakt ist dann halt über den Berater entstanden und dann natürlich durch Mario Kalnick und Andreas Petersen, die dann damals das Ruder in die Hand genommen haben und versucht haben, den Verein wieder mit Leben zu befüllen. Und ja, der Verein, muss ich gestehen, das habe ich aber auch öfter schon gesagt, war für mich jetzt nicht irgendwo bei den Favoriten ganz oben, weil ich einfach den nicht auf dem Schirm hatte. Also als Ruhrgebiet-Kind, wo du halt Dortmund, Schalke, Oberhausen, Leverkusen, Bochum, Duisburg, Essen, da könnte ich also durchgehen, da interessiert dich nicht, sag ich mal, der 1. FC Magdeburg, der nirgendwo auf der Landkarte aufgetaucht ist, nirgendwo in den Medien präsent ist, keine Tagesschau, nirgendwo, außer bei Stefan Raab mit dem Feind, das habe ich gesehen, das hat, wo das Tor steht. Das soll ja auch kein Naht, da will ich keinen irgendwie vors Knie treten, aber es war einfach so, weil man einfach in seinen Radius unterwegs ist und einfach diese Vereine dann halt jetzt nicht so irgendwo bei einem auftauchen.
Ja.
Und nachdem ich dann halt mit meinem Vater darüber gesprochen habe und er durch seine sag ich mal, Handballkarriere, war der auch hier in der DDR unterwegs und er wusste halt natürlich auch Bescheid, was so der 1. FC Magdeburg für ein Verein ist. Und da hat er mir da ein bisschen von berichtet und hat mir da ein bisschen erzählt und ja, da sollte er auch recht bewahrt haben, dass dieser ruhmreiche Verein mit der wahnsinnigen Historie etwas ganz Großes ist. Und das war mir dann bewusst, wo ich dann halt mit meinem Vater und besten Freund, den jetzigen Trainer von Viktoria Berlin, hier nach Magdeburg gefahren sind und einfach mal in die Stadt reingefahren sind zum Stadion. Die war ja schon die MDCC Arena. Ja. Ja, wenn du so eine soziale Ader als Stadion hast, wo die Gesellschaft sich dann einfindet, da weißt du eigentlich, um was es sich hier handelt. Und dann beschäftigst du dich mit dem Verein und ja, dann weißt du ganz schnell, um was es sich hier handelt.
Ja. Ja, das ist ja dann auch so die, ich meine, im Nachhinein, ist, wie du schon sagst, ich meine, du kommst aus dem Ruhrgebiet, ist auch logisch, dass man dann uns nicht so auf dem Schirm hat. Das, alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Ich meine, ohne die Erfolge, die ihr dann erreicht habt hier, wäre das ja auch nach wie vor nicht so. Ich meine, wir hatten sicherlich einen guten Nährboden mit dem neuen Stadion, mit den handelnden Personen, die dann gekommen sind, mit Petersen, mit Kalnick. Aber der Verein lag ja schon irgendwo am Boden, rein sportlich, das muss man ganz klar sagen. Und von daher war es dann ja auch sicherlich ein schwieriger Start. Und ich habe mal so geschaut, das erste Spiel gegen Auerbach, das ist ja auch so Generation Amateurfußball komplett, Auerbach als erster Gegner. Und dann, aber wer auch mit auf dem Platz stand, ja, also ich nehme bloß mal ein paar Namen. Ja, Marco Kurt war Kapitän, Tischi stand im Tor, Butzen war schon dabei, Ali Muslehe, Tobias Frieberzeuer und dann Petersen auf der Bank. Also das ist schon, wenn man die Namen so liest, da hat man sofort Bock, ja, das ist richtig cool und das ist schon echt interessant, wie ihr dann das auch geschafft habt, dann auch das zu entzünden, ja, da war ja wahrscheinlich Petersen dann auch so der das so ein bisschen in Gang gebracht hat, ja, so, kann man das so sagen oder, ja, und die Mannschaft dann natürlich auch.
Ja, natürlich, also erstmal war halt, dass ich hier hingekommen bin, am Ende halt auch Ausschlag geben, halt muss ich sagen, die Familie, die auch mit meiner Frau, wir sind ja mit 29 Jahren jetzt auch nicht mehr, die halt noch eine große Karriere vor sich haben, also dass man das zu Hause auch alles absteckt, was machst du jetzt? Bleibst du im Ruhrgebiet, gehst du zu einem Verein, wo du die Perspektive Richtung Job vielleicht schon siehst, wo du sagst, okay, jetzt wird wieder der Turnaround geschaffen, dass du halt in deinen Berufsalltag wieder einsteigst, spielst du irgendwo noch Oberliga oder trainierst 3-4 Mal die Woche und gehst einen Job nach. Aber wie es halt ja schon hörbar war, bin ich halt ein ehrgeiziger Typ gewesen und mein Vater hat mir auch gesagt, wenn du diese Chance nicht nutzt, dann wirst du die ein Leben lang bereuen. Also das sollte auch in den Ohren bleiben und da habe ich gesagt, hast du recht, das müssen wir, wenn meine Frau da auch mitgeht, weil die hat auch einen festen Job und hat sich auch intern versetzen lassen, alles abgeklärt haben, habe ich gesagt, okay, das probieren wir jetzt noch einmal und schauen wir mal, welche Erfahrungen wir auf diese Art und Weise sammeln. Wenn Sport nicht läuft, haben wir uns auch mal auf einem anderen Standort vielleicht irgendwo entwickeln können als Paar. Ja. Dann hat es auch, wie man weiß, überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich habe das erste halbe Jahr fast gar nicht stattgefunden. Also ich war im Schatten meines Selbst. Also bis auf ein paar Einsätze, die ich noch sammeln durfte am Anfang, war es dann am Ende enttäuschend. Ich konnte nicht Fuß fassen. Das war für mich halt sehr, sehr bitter, weil ich einfach dieses Gefühl nicht irgendwie verkraften konnte, dass ich den Verein verlasse und alle sagen, was habt ihr da für eine Pfeife aus dem Ruhrgebiet verpflichtet? War doch klar mit 29 Jahren. Und das war halt eine Zeit, die sehr schwierig war. Ich hatte auch mit meinem Mittelfuß wieder zu kämpfen und wollte es nicht preisgeben. Ich wollte das nicht auf eine Verletzung irgendwie zuschieben. Also der war immer angebrochen. Ich habe immer wieder trainiert mit Sohlen, habe versucht, mir da irgendwas zu präparieren, dass ich einfach irgendwie mitwirken kann. Aber das half alles nicht, weil einfach du irgendwo gehandicapt bist. Und jetzt wird so ein bisschen verrückt. Also ich bin ein gläubischer Mensch und glaube auch an unseren lieben Gott und habe mir halt in der Zeit sehr viel Zeit genommen, auch mit ihm Kontakt aufzunehmen und halt habe angefangen, die Bibel zu lesen und habe mich versucht, da wirklich mit ihm in Verbindung zu setzen. Also wo man halt ja jemanden irgendwie hat, der einen zuhört, der vielleicht doch die Tür öffnet und mir Kraft gibt. Also mir hat es unwahrscheinlich viel Kraft gegeben. Ich habe das Gefühl gehabt, da passiert was. Und da war halt das Trainingslager in der Türkei, das wir halt gesponsert bekommen haben durch einen regionalen Ölbetreiber, der uns da das ermöglicht hat, dass wir in die Türkei fliegen können. Dem dürfte ich eigentlich ein Leben lang danken sein, dass wir da hingefahren sind. Weil ab dem Tag in der Türkei hat sich alles geändert. Also Spieler sind ausgefallen auf Positionen, wo ich eigentlich gar nicht angedacht war. Der Petersen hat mich dann im defensiven Mittelfeld eingesetzt oder im Mittelfeld besser gesagt, anstatt offensiver Spieler links oder rechts. Und dann war auf einmal alles anders. Also von dem Augenblick, ich konnte rennen wie ein Pferd. Ich war in der Vorbereitung. Wir sind ja mitten in der Vorbereitung. Jeder weiß ja, wie das schlaucht. Also ich habe bei allen Turnieren mitgemacht. Die Mannschaften wollten, die Spieler wollten mich jeder in der Mannschaft drin haben. Also es war auf einmal alles anders. Also ich habe Zweikämpfe gewonnen. Ich war komplett drin und so war es dann auch, dass wir in Auerbach gespielt haben, gewonnen haben. Da habe ich auch mein erstes Tor gemacht. Also auf dem Schnee für den ersten FC Magdeburg. Also kann ich mich ganz genau erinnern. Chris. Ja, und ein paar Tage später war ich dann Kapitän und die Geschichte nahm den Lauf. Ja.
Da kriege ich echt, muss ich sagen, das ist Wahnsinn. Ja, weil man, ich muss ja sagen, ich meine, ich gehe auch schon jahrelang ins Stadion in Magdeburg, aber so detailliert kriegt man das ja dann immer nicht so mit. Und manchmal beschäftigt man sich ja dann auch gar nicht so mit allem so im Detail. Und das dann so zu hören, das ist schon echt interessant. Und ja, genau das, was ich mir so ein bisschen auch von heute erhofft hatte, dass man sowas auch mal hört. Und ja, oh Mann, das ist schon echt cool. Aber das ist natürlich auch immer interessant, wie dann auf einmal sowas wieder so kippen kann. Ja, dann fallen da Leute aus. Und das hatte ich auch so ein bisschen gesehen, so in den Aufstellungen, dass du immer weiter vorne standest und dann auf einmal so ein bisschen weiter hinten. Und dann lief das auf einmal. Ja, das ist schon echt interessant, wie das dann so... aber ist Petersen da so jemand, hat er da viel kommuniziert dann so in der Zeit? Hat er dann auch irgendwie, wie muss man sich sowas vorstellen? Ich habe da immer nicht so richtig eine Idee von, wie sowas läuft, oder?
Also Mario Kalek war ja auch an der Seite von Andreas Petersen. Also der hat ja die sportliche Leitung übernommen und man muss ja auch sagen, er hat auch einen Plan gehabt und hat natürlich seine Ziele gehabt und die hat er strikt verfolgt und es war ein schönes Zusammenspiel und das Ganze war mit Andreas Petersen natürlich rund, weil er in der Region verwurzelt ist. Er kennt halt sich bestens hier aus, er kennt die Vereine, er hat ein gutes Auge, sag ich mal, für Spieler, auch das Gefühl, welcher Spieler passt nicht nur sportlich, sondern charakterlich in ein Team und hat da ganz feine, sensible Antennen. Und was er hat, ist halt so ein Papa. Also mit denen könntest du ein Bierchen mal trinken, der zieht dir mal die Ohren lang, aber auf der anderen Seite streichelt er dich auch mal wieder, hat immer wieder ein paar Tricks an der Hand, um auch die Motivation im Training, sag ich mal, hochzuhalten. Ob es Sprint sind im Stadion, die Treppenläufe, wo auch der eine oder andere mal vielleicht profitiert, wenn er mal schneller ist. Das ist schon alles sehr, sehr geschickt gewesen, sehr interessant und er hat da, glaube ich, ein Team geformt und wie man gesehen hat, haben die meisten auch eine ziemlich lange Zeit miteinander verbringt.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja dann auch so, diese Jahre, die strecken sich ja dann auch so ein bisschen so, es wurde immer besser, ja, man war dann dicht dran in der nächsten Saison, weil man dann am Ende Zweiter war, wo man dann auch immer so gehofft hat, na, vielleicht geht noch was, aber es ging dann halt doch nichts mehr nach ganz oben, ja, und dann kam ja auch so ein bisschen. Also von außen, ich sage das jetzt einfach so, war das ja dann schon unerwartet, dass der Trainer gewechselt wurde, so ein Stück weit, weil man ja schon gemerkt hat, dass es unter Petersen deutlich aufwärts ging und man immer dachte, naja, mit dem machen wir jetzt auch den nächsten Schritt. Und dann kam plötzlich Jens Hertel um die Ecke und man dachte, jo, na mal gucken. Wa? Und dann liefen die ersten Spiele ja mal gar nicht, wo man dann schon so dachte, okay, was ist denn jetzt und wie kommen wir da jetzt aus der Nummer raus und war das die richtige Entscheidung? Wie hast du das so erlebt, so diese ersten Zeit da, dann unter ihm nachher?
Unter Härte? Ja, also erstmal Petersen war natürlich, der war der Dosenöffner. Also er hat es geschafft, halt die Mannschaft wieder mit Leben zu füllen. Also auch, sag ich mal, durch kleine Erfolge, wie der Landespokalsieg gegen unseren Nachbarn. Ja. Er war halt für uns elementar wichtig, als Regionalligist gegen einen Drittligisten zu gewinnen. Das war so halt der erste Punkt in der Region, wo man sagt, okay, guck mal, jetzt kommen die kleinen Erfolge mal wieder. Man kann sich an irgendetwas festhalten. Und klar wurden wir dann Zweiter, aber der Abstand, der war ja, glaube ich, zweistellig.
Der war groß.
Also das ist ein getäuschtes Bild, aber dennoch war es halt von den Punkten halt weit entfernt, aber man war auf einmal Zweiter wieder in der Regionalliga. Also das sind ja alles Momente, die halt auch so einen Verein wieder, sag ich mal, bewegen, eine Richtung zu gehen. Und man hat gesehen dann halt, wie das Stadion sich nach und nach füllt von 2000 Zuschauer, die am Anfang da waren, auf einmal 3, 4, 5 waren. Ich glaube, ich bin Mitglied 3300 noch irgendetwas, also mittlerweile haben wir 9600. Also das nach und nach sich etwas entwickelt hat.
Ja.
Und dann hat Jens Hertel natürlich das Ruder übernommen. Ein sehr spezieller Typ in der Hinsicht. Am Anfang, wie es ist, viele Spieler, die den ersten Kontakt mit ihnen hatten, hatten das Gefühl, die können sich einen neuen Verein suchen.
Okay.
Aber dann, also da, ich konnte das gar nicht bestätigen. Also ich weiß nicht warum. Also ich hatte eher das Gefühl, da baut jemand vielleicht auf mich.
Gut.
Ja, also konnte ich das gar nicht irgendwie teilen, die ganze Meinung. Er ist aber halt ein direkter und gerader Typ, wo halt natürlich im Laufe der Jahre auch etwas lockerer geworden ist, was auch so das Außenbild da, darstellt. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen ziemlich heftig war, weil ja, er direkt auch war und direkt auch sagen wollte, wo es lang geht. Also eine andere Anforderung hatte durch seine RB-Geschichte, die er auch sammeln durfte, ist auch ganz anders strukturiert. Er war halt, das weiß ich im Nachhinein, durch andere Bekannten auch als Spieler schon in der Trainersituation, um halt immer das Maximale rauszuholen. Ja.
Ja, das, naja, wie gesagt, das war ja dann auch so eine Zeit, dann kamen ja auch quasi die großen DFB, also, nee, warte mal, jetzt muss ich nochmal ganz kurz zurück auf dieses Halle-Spiel, dieses Pokalspiel, das war doch das, wo ihr in Halle gewonnen habt, wa?
Richtig.
Das war wirklich ein Abend, also, da gab's damals, weiß ich noch wie, da gab's für die Fans, für 5 Euro hat man so eine blauen Shirts mit nur so einem FCM-Logo drauf, das war eines der ersten Shirts, was ich damals so als, also aus der Fankurve her bekommen hatte oder was man kaufen konnte. Und das war auch richtig geil. Und dann dieser Abend da in diesem Stadion, ich glaube, es war Verlängerung, war? Kann das sein?
Richtig, richtig, ja.
Das war so ein geiler Abend, also Zucker, der war so heftig, wie wir da dieses Ding auseinandergenommen haben, alle Mann zusammen und ihr dann am Ende das Ding gewonnen habt. Also das war echt, das war ein richtig cooler Abend, muss ich auch sagen. Das ist eines der Highlights, wo man immer wieder gerne zurückdenkt. So ein Halle-Spiel hatten wir ja dann nochmal, wo wir wirklich auch alles auseinandergenommen haben, wo der Ernst damals diese 2 Tore gleich im Winter noch gemacht hat, im Januar. Das war auch so ein Ding, wo man dachte, ey, gibt's nicht. Ja, das war dann schon nochmal ein bisschen...
Ich habe gute Erinnerung.
Ja, hat man auf jeden Fall. Ja, das ist schon cool. Ja. Und das sind halt auch immer so die Momente, wo man so im Nachhinein denkt, ey, Wahnsinn, ja. Und wie du schon sagst, man hat das halt wirklich so Stück für Stück gemerkt, ja, so diese komplette Nulllinie mit 2500 Zuschauern in diesem riesen Stadion am Ende, ja. Und wenn man das heute sieht und dann auch den Weg dahin, ja, dann mit dem Aufstieg und so, mit den Aufstiegen, das ist einfach echt, da müssen wir auch echt immer zu Kreuz kriechen und sagen, ey, vielen, vielen Dank für diese Zeit, ja, also, vielleicht ein bisschen verfrüht, das jetzt schon zu sagen, aber es war wirklich echt eine geniale Zeit und das hat man ja auch gemerkt am Ende, dass die Mannschaft dann halt immer mehr zusammengewachsen wurde, die Puzzleteilchen passten, ob das ein Beck war, ob das hinten im Tor mit Linker war oder ja, also Butzen, alle Mann eigentlich, ja, dann wurden nachher noch so diese Puzzlestückchen dazugeholt, wie Philipp Törpels, ja, auf der anderen Seite Schwede, es war einfach eine richtig krasse Zeit, ja, und du als Kapitän immer mit dabei und vorneweg und ja, schon könnte echt stolz drauf sein.
Ja, ist wirklich, also ist gar nicht so lange her, aber doch schon eine Ewigkeit, wenn man jetzt die aktuelle Mannschaft sieht, also ist auch nicht vergleichbar mit unserer Mannschaft, auch was spielerisch angeht, also die haben jetzt auch eine ganz andere Duftmarke gesetzt, aber es ist halt echt ein harter, langer Weg geworden, also das Vertrauen auch in der Region zu gewinnen, also nicht als Söldner abgestempelt zu werden, nur hierher kommen und abkassieren und wieder weg, also die Leute habe ich ja hautnah erleben dürfen und jetzt sogar noch mehr, da steckt ja viel mehr als nur ein Fan drin. Also das ist ja Herzblut, das gehört zu dem Leben dazu. Also die verbinden ja halt so viele tolle Momente auch mit dem Verein und gibt auch vielen einen Halt. Und wir hatten echt wirtschaftliche Probleme als Verein, was ja auch am Anfang so war. Die Zuschauer waren nicht da, sportlicher Erfolg war nicht da. Wir hatten keinen Brustsponsor. Wir liefen im Trainingslager mit 20 Zentimeter zu vermarkten auf. Also man muss da halt wieder jemanden finden, der überhaupt auf die Brust will, der sich überhaupt mit dem Verein identifizieren möchte. Also das ist ja mit Abstand einer der prägendsten, sag ich mal, Werbeflächen, die man haben kann auf dem Trikot des ersten FC Magdeburg, wie so ein Namensgeber des Stadions. Will keiner. Und das bei einem Verein, wie wir es sind. Also das muss man sich mal vorstellen. Man muss betteln, dass da jemand irgendwie ein bisschen Geld rausholt, um halt den Verein zu unterstützen und sagt, okay, komm, ich gehe mal das Risiko ein. Und da bin ich sowas von dankbar, dass wir damals die Familie Embach mit der Absola dazu begeistern durften, dass die halt diesen Mut auch hatten und diesen Vertrag auch eingegangen sind. Und die haben in meinem Leben auch nochmal eine prägende, einen prägenden Teil auf jeden Fall für sich. Ja, und so ist das dann nach und nach entstanden. Also dann ging es halt mit den kleineren Erfolgen immer weiter voran und dann war das Interesse des ersten FC Magdeburg immer mehr da. Und mit Jens Zertl hat man nochmal einen nächsten Schritt gegangen, der halt historischer auch nicht sein konnte.
Ja. Ja, das ist ja auch, und dann ging es ja auch quasi los mit diesem, mit dem DFB-Pokal. Das ist ja auch wieder diese Doppelung, die dann nachher nochmal kommt mit Augsburg, ja, wo man dann 1-0 gewonnen hat. Das werde ich auch nicht vergessen, wie man da diesen, wie Beck da das späte, also nee, so spät war es gar nicht, 57. Minute das Tor macht, ja, und man das dann über die Zeit bringt gegen einen Bundesligisten, ja, und wo man dann schon dachte, oh, okay, vielleicht geht ja doch, also es geht was, ja, und das sind ja auch so diese Sachen, die dann so. Und dann kam ja das Leverkusen-Spiel, dann, da schließt sich ja dann der Kreis nochmal so ein bisschen, wie du schon vorhin gesagt hast. Mhm. Wo wir dann ja auch wo ihr eine Riesenpartie abgeliefert habt, ja. Das Flutlicht, das ist unglaublich. Im Elfmeterschießen unglaublich. Da knapp verloren. Da war der ja eigentlich auch im Elfmeterschießen schon halb durch, ja. Es hätte, glaube ich, noch einer irgendwie nachher mal treffen müssen und dann ging es aber irgendwie nicht.
Aber
mal so salopp ausgedrückt.
Ja, genau. Also was heißt Gott sei Dank? Am Ende war es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir dann halt uns komplett auch auf den Ligabetrieb fokussieren konnten. Also hat ja auch wieder seinen Vorteil. Das waren schon tolle Momente und das sind halt die Momente, die halt die Region braucht, die der Verein braucht, also wo man sich daran immer wieder gerne erinnert und, sag ich mal, darüber auch philosophiert.
Ja. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ich würde fast schon mal sagen, jetzt könnten wir eigentlich mal fast auf so diese Relegationsspiele schon Richtung Offenbach gucken, weil das ist auch so ein, diese beiden Spiele, die sind auch einfach so genial gewesen und die Offenbacher haben uns wahrscheinlich auch ein Stück weit unterschätzt, ja, die standen ja schon ewig als Aufsteiger, glaube ich, fest, wa? Und dann kommen die hierher mit, wie heißt der Trainer, der dann auch später in Halle war?
Schmidt,
ja. Der ja dann auch so ein bisschen sich an uns dann so abgekämpft hat, gefühlt, ja. Das ist schon
auch eine coole Story. Am Wochenende.
Ja, genau, mit Meppen, ja.
Ja.
Also das ist auch schon interessant, wie man dann immer so diese Wege sich so gedoppelt haben, ja. Und schon interessant. Dann Jasula, der war ja da auch in Offenbach, war Klaus? Nee, doch, ist Klaus doch, richtig?
Doch war Klaus, Jürgen, ja. Jürgen war bei uns und
Klaus. Genau, und Klaus war da, genau. Der ist ja dann auch in der Halle, war. Das sind ja so alles so Doppelungen, die da so eine ganze Weile waren. Auch echt interessant, ja. Diese Spiele waren auch so echt. Muss ich sagen, dieses Heimspiel haben wir ja, glaube ich, 1-0 gewonnen, wenn ich jetzt richtig bin.
Ja, Hebisch, ja.
Ja, genau. Und da war ja auch so dieses, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, da war das Ding ja auch komplett ausverkauft, die Hütte. Und wie da das Dach so das erste Mal gefühlt weggeflogen ist, also das werde ich auch nie vergessen. Hast du da Erinnerungen dran oder verschwimmt das alles so ein bisschen auch?
Nee. Also es sind schon Spiele, die halt komplett ein... sag ich mal, ich hoffe, dass ich die lange noch in Erinnerung habe, die Bilder, das war schon was Sensationelles. Ja. Also das war, glaube ich, auch von den Aufstiegen halt, war auch der schönste Aufstieg, weil es einfach so viel dran hing. Also man hat halt all die Jahre zuvor immer wieder die Last tragen müssen, wenn es drauf ankommt, dann scheitern wir schaffen es wieder nicht. Da wurden ja schon T-Shirts gedruckt damals, Elbe Kicker, zweite Liga. Haben wir dann auch nicht geschafft und wir mussten es halt irgendwann mal, mussten wir die Lanze brechen und mussten versuchen als Mannschaft, dass wir uns nicht so verrückt machen und das nicht auf zu sehr an uns heranlassen, dass es uns irgendwo hemmt, also dass wir die Negativen oder jeder wollte es, aber hat nicht so richtig dran geglaubt, weil einfach zu viel vorher schon passiert ist, dass wir das einfach von uns fernlassen und uns auf das konzentrieren, was wir können und was wir konnten, war halt als Mannschaft zusammenzustehen, also der eine für den anderen da zu sein, also wirklich unermüdlich bis zur letzten Sekunde alles für seinen Teamkollegen zu geben, ja, und für den Verein auch das Maximale rausholen. Und das war unsere große Stärke. Wir hatten das Glück, dass wir bei der Hertha Zweitvertretung die Meisterschaft fix machen, ja, durften. Das war schon mal ein Riesenvorteil, dass wir im letzten Spiel noch mal ein bisschen durchschnaufen konnten, obwohl der Fokus ja weiter hochgelassen werden sollte. Und Offenbach im Gegenzug natürlich schon gefühlt eine halbe Saison Meister ist, ist natürlich auch schwierig für die Köpfe, dann auf einmal noch mal richtig hochzufahren. Ja. Und das war für uns ganz gut. Wir sind es locker angegangen. Also wir waren uns der Situation bewusst, um was es geht. Aber wir waren davon überzeugt, dass wir keine Laufkundschaft sind und nicht die kleinen Ossis vielleicht sind, die einfach mal mitgenommen werden und eigentlich gar keine Rolle spielen.
Ja, ja, das war echt. Das, aber ist auch interessant, ja, so diese Historie, die wir davor quasi hatten, dass das dann doch so auch, das kommt ja dann doch auch so in die Mannschaft rein. Ja, so, also zumindest hört man die Geschichten und weiß, okay, jetzt ist es extrem wichtig. Wie groß war denn so der Druck? Empfandest du den als besonders groß oder ich weiß nicht, wie fühlt man sich da? Ich kann das nur so schwer nachvollziehen.
Ich weiß nicht, wie man das so ausdrücken kann. Also ich denke, Druck war vielleicht, klar, so den sportlichen Druck, aber Druck ist halt viel, gibt es viel schlimmere Sachen. Also wenn du deinen Kühlschrank nicht befüllen kannst, wenn du um Krankheit irgendwo dir Sorgen machen musst, also was du nicht beeinflussen kannst. Wir haben ja eigentlich eine tolle Aufgabe, die wir da angehen dürfen. Also das sollte uns eigentlich beflügeln, dass wir überhaupt uns in die Situation gebracht haben, dass wir überhaupt darüber spielen, dass wir einen Aufstieg in die Profiliga spielen durften. Und ich muss sagen, also wir waren sowas von überzeugt und von unseren Stärken, also dass überhaupt gar kein Raum dafür war, über Sachen nachzudenken, die vielleicht nicht antreten durften oder konnten. Mhm. Also ohne arrogant zu wirken, wir wussten, uns muss erstmal einmal jemand schlagen. Also wer soll an uns vorbeikommen? Ich möchte nicht gegen Felix Schiller spielen, 90 Minuten. Ja, also,
auf keinen Fall.
Ich möchte nicht den Beckus vorne verteidigen, also der hin und wieder mal weiß, wo das Tor steht. Also und wir waren alle sowas vom Verbiss nach Erfolg. Für uns gab es nichts Schlimmeres als eine Niederlage. Ob es im Training war, ob es in der Kabine war, ob es auf dem Busfahrten war, Nintendo Switch. Wir wollten gewinnen. Wir wollten gewinnen. Und wir wollten einfach den Leuten, die wir tagtäglich im Stadion gesehen haben, das war das große Plus, dass wir mit 4, 5, 6, 7 Spielern über Jahre schon gehen durften. Mhm. Wir haben gesehen, wie wir 2000 Zuschauer im Stadion hatten und dann am Ende 3.500 mit einem Handicap, ausverkauftes Haus. Vor 3 Stunden vor dem Spiel waren die Eltern mit ihren Opas, mit Kindern, Enkelkindern schon am Stadion. Also wir durften das alles erleben. Und das war unsere größte Motivation, das aufrechtzuerhalten und den Leuten einfach diese Freude wieder zu schenken. Und wir die Ersten sind, die es geschafft haben, den Verein wieder im Profibereich zu führen. Und das kann uns keiner nehmen. Und wir waren jetzt kurz davor und das wird uns auch keiner nehmen.
Das hat euch ja dann auch keiner genommen. Also das war ja dann wirklich auch dieser Erfolg dann in Offenbach. Ich muss vielleicht nochmal ganz kurz, das war ja damals auch alles echt noch chaotisch, so im Umfeld auch. Ich kann mich erinnern, die Karten für das Offenbach-Spiel, an 2 Kassenhäuschen an der Arena, am Stadion wurde das ja dann aufgemacht. An der einen gab es die Heimspieltickets, an der anderen die Auswärtstickets. Und dann, das war übelst lange. Ich stand da, glaube ich, den ganzen Nachmittag nur, um diese beiden Karten zu bekommen für das eine und für das andere Spiel. Und was da auch los war, ja, die Menschenmassen, ne, stand ich da mit dem Kumpel ewig an, das war unglaublich, ja, und heute geht das alles so einfach, ja, und das zeigt halt auch so, wie sich das so ein bisschen gewandelt hat und wie professionell auch der Verein in vielen Ebenen geworden ist, und ich glaube, das ist halt auch das, was dann so diese Verbindung auch zu dieser Mannschaft halt so immer noch so krass macht und warum man halt auch so lange das nicht aufgeben wollte, ja, ich meine, das ist ja jetzt alles so ein bisschen mit dem, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber mit dem Abgang von Christian Beck dann so ein bisschen, ja, wurde ja so der gefühlt letzte Zopf so abgeschnitten, wenn man das so sagen darf, ja. Das ist schon, das war schon ein ganz schöner Wandel. Und zu sehen, dass es jetzt dann auch geht, ist ja auch krass. Und ja, aber es ist schon echt eine interessante Entwicklung, die wir
hier gesehen haben. Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, und sie spielt ja auch sehr erfolgreich, anders wahrgenommen wird, wie die Mannschaft, die ihr damals hattet. Einfach, weil auch viele Spieler, viele Gesichter über viele Jahre dabei waren. Das ist ja eigentlich eher selten im Profifußball. Dass du also einen großen Kern an Spieler über über mehrere Jahre in der Mannschaft hast und dann auch noch so erfolgreich spielst. Das wird, glaube ich, auch die Mannschaft, wie ihr sie damals wart, einfach bei den Leuten auch weitaus länger und intensiver in Erinnerung bleiben.
Das glaube ich schon. Genau, das ist es. Wir hatten das Glück, dass wir in der Regionalliga starten durften. Ich sage, wären wir in der dritten Liga gestartet, wären wir in der Konstellation nicht so viele Jahre zusammen, weil es einfach viel schnelllebiger ist und damit konnte was wachsen.
Ja, das stimmt, das glaube ich.
Ja.
Das wirst du ja auch, wenn jetzt davon erzählt wird und von den Leuten, die da alle da waren, und das, da ist ja bei vielen was ganz anderes drin. Die freuen sich auch jetzt über den Erfolg, der jetzt da ist. Und sie identifizieren sich auch mit dem Spieler, jetzt, mit denen die erfolgreich sind. Aber das ist was anderes, weil sie auch genau wissen, dass es schnell geht. Ob jetzt ein Artig oder anderer Spieler jetzt noch so lange in dem Verein bleibt, sondern jetzt wird ein Weg beschritten, um den Verein weiter voranzubringen. Ihr habt damals zusammen mit dem Verein auf ein anderes Level gebracht. Und das ist, glaube ich, viel emotionaler. Und bleibt dort.
Ja, schön zu hören, ja. Ja,
ja, das ist schon
das war eine, das ist schon eine ehrliche Arbeit, ja.
Ja. Ja, und dann ging es ja quasi auch ja, meine, was man ja auch nicht unterschätzen darf, es war ja dann schon auch noch ein Sprung in die dritte Liga und man wusste ja auch nicht so genau, oh, wie geht das weiter, wie kann die Mannschaft sich darauf einstellen, und eigentlich ging es ja quasi nahtlos weiter. Man hat ja dann die nächsten Jahre auch wie im Rausch einfach weitergemacht, ja. Ich meine, erstes Spiel gegen Erfurt zu Hause, 2-1 gewonnen, zack, war man oben dran und man hat das nicht wieder weggelassen. Ja, wie hast du denn das so erlebt? Wie ging denn auch der Trainer daran? Wurde man dann da, hat man sich von Anfang an darauf eingeschworen, ja, wir bleiben so zusammen und es geht dann einfach weiter? Oder hat man da als Spieler dann auch irgendwie Ängste oder weiß nicht, wie fühlt man sich da?
Also wir haben uns auf jeden Fall riesig gefreut auf die dritte Liga. Also das war Fakt. Also wie die Fans und alle, die mit uns gefiebert haben, waren wir als Mannschaft auch heiß darauf. Aber halt eine neue Saison bedeutet auch immer Veränderung. Also leider mussten ein paar Spieler gehen, wollten gehen, Verträge wurden nicht verlängert, sie wollten nicht verlängern. Also ist immer so eine Zeit halt auch mit sehr viel Trauer. Aber ich glaube, in diesem Fall war es anders, weil wir alle, die da mitgewirkt haben, die den Verein verlassen werden. Also damit haben wir uns einen Stempel irgendwo gesetzt mit dem Eintrag ins Goldene Buch. Zumindest da kannst du irgendwann mal nach 20 Jahren hingehen und kannst den Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin sagen, schlag mal bitte das Buch auf, lass mich mal reingucken, da ist doch was gewesen. Das war auch immer wichtig, dass die Leute wissen halt, das wird einen nie jemand nehmen. Und die neue Mannschaft war natürlich heiß, diesen Weg weiter voranzubringen und punktuell mit Spielern auch die Mannschaft so zu bestücken, dass die Qualität weiter steigt. Aber das Gerüst, was wir hatten, die Philosophie, unsere Art Fußball zu spielen, die ja für Hertels Fußball ja stand, das durften wir nicht aus den Augen lassen. Und wir waren eine Mannschaft, die sehr gerne Leute integriert hat und aufgenommen hat, und dadurch konnten auch viele nahtlos bei uns, sag ich mal, Fuß fassen. Und der entscheidende Punkt war, wir hatten immer viele Momente, wenn es drauf ankam, die wichtig waren, um eine Euphorie hochzuhalten oder weiterlaufen zu lassen. Und das Erfurt-Spiel, was du angesprochen hast, Sascha, war so eins. Also man hat in der allerletzten Sekunde fast, hat Lars Fuchs das Ding da reingedonnert und das Haus hat gebebt und die sind alle aus ihren Sitzen tut ja eh keiner, also halt nochmal Hörgesprung. Also das war nochmal so ein richtiger Urknall, wo man gesagt hat, hört mal zu, wir wollten ja die dritte Liga rocken und das, was wir gesagt haben, haben wir auch in Taten folgen lassen und mit dem ersten Spieltag gegen einen Dino der dritten Liga. Und das war dann halt wieder der Anfang für eine nächste Erfolgsgeschichte.
Ja. Und dann ging das ja quasi so nahtlos weiter, ja. Man hat ja diese ersten Heimspiele auch allesamt gewonnen, dann ging es ja weiter gegen die Kameraden aus dem Süden, dann kam Chemnitz und man war halt wirklich von Anfang an dann oben bei der Musik dabei. Und dann muss ich nochmal sagen, da kam so ein Spiel, was ich auch lange in Erinnerung behalte, im November gegen Preußen Münster, auch ein 3-0 Heimsieg, da hast du auch getroffen. Und das war ja so auch stimmungstechnisch nochmal eine Steigerung. Da ging es das erste Mal, dass man so über diese mehreren Tribünen auch so Gesänge hatte und so. Das werde ich auch nicht vergessen, weil ich das erste Mal mit einem guten Kumpel mittlerweile gefahren bin. Und das ist auch so eine ganz krasse Zeit irgendwie gewesen, wo man dachte ja immer, das geht schon alles gar nicht mehr besser. Und es ging noch besser und es wurde nochmal gesteigert. Und das war auch echt von außen zu sehen echt krass.
Du hattest Ohrenschmerzen als Spieler. Also mir ging es zumindest so. Vielleicht habe ich sensible Ohren oder empfindliche, weil einfach diese sukzessive Steigerung, wie du es gesagt hast, vom Block zu Block, also das ganze Stadion hat ja mitgemacht. Und da hattest du das Gefühl, der eine möchte zeigen, dass er ein besseres Organ hat als der andere. Also es hat sich eine Dynamik, sage ich mal, aufgebaut, die war einfach unfassbar. Und wir hatten das Glück, dass wir auch in den Jahren auch einige historische Momente hatten, die wir verewigen durften. Zum Beispiel auch 50 Jahre FCM,
also ja, genau.
Gegen Mainz 2, also war das. Und wenn so welche, sage ich mal, Highlights anstehen, dann heißt es, die Beckel-Show wird eröffnet. Also weil dann trifft er auch immer, weil er dann natürlich einen Grund zu feiern hat. Das ist ja immer ganz wichtig. Und das ist auch nochmal etwas. Dann war das ganze Stadion doch blau-weiß, Fahntag und alles Mögliche. Ja. Und du hattest das Gefühl, keiner wollte was verpassen. Mhm. Er wollte dabei sein. Darum war es immer ausverkauft. Keine Tickets gab es. Also die kamen nicht dran, wenn die irgendwie nicht frühzeitig jemanden kannten, der vielleicht Vitamin A, B, C, D, E hat. Das war so schön. Also man ist miteinander gewachsen und das, was man gemeinsam erreicht hat, wollte man auch nicht mehr loslassen.
Mhm. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Oh Mann, das ist echt so eine ganz krasse... Da fehlen mir auch echt manchmal ein bisschen die Worte, weil es war halt wie so ein Rausch, ja, der nicht enden wollte. Und man war ja, wie gesagt, dann auch immer in der ganzen Saison oben mit dran. Man hatte lange auch Tuchfühlung, hat es dann am Ende so ein bisschen, na gut, in der Saison, ich weiß gar nicht.
Danach erst
war es dann noch enger, ja. Man ist dann so ein bisschen am letzten Spieltag hier nachher Vierter geworden.
Gegen Lotte hat man noch gewonnen, aber
ja. Ja, und dann, aber die nächste Saison war ja dann quasi die da. Ging es ja dann los, auch mit einem richtig legendären Ding im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt, war das, wo auch im Elfmeterschießen erst verloren habt. Da hast du verletzt gefehlt, kann das sein?
Genau, das habe ich von der Tribüne aus beobachten dürfen. Ja, es war natürlich auch bitter. Es war halt meine andere Sicht. Also du saßt dann auf der Tribüne, die ich ja später auch mal kennengelernt habe. Aber es ist halt natürlich, mit Eintracht Frankfurt hast du natürlich stimmungsmäßig auf einmal einen Verein und Fanschaft bei dir im Stadion, also wo auch viele andere drauf geguckt haben. Also da weiß man, wenn die mal laut werden, dann kann es wirklich laut werden. Und so war es ja auch. Ich kann mich mit dem Böller erinnern, als wir reingeworfen haben. Aber es war halt auch in der Hinsicht auch Gefühle dabei, wo du gesagt hast, da war ich ja mittlerweile schon Papa von einer gesunden Tochter, wo du sagst, ja, das ist dann halt vielleicht doch nicht die Seite des Fußballs, die du kennenlernen willst, wo du halt vielleicht die Familie doch nicht mit ins Stadion nimmst, weil da kriegst du eher Ängste anstatt Freude. Und dann sage ich mal, das Spiel an sich war dann halt mal nicht mehr ganz so interessant.
Ja,
das stimmt. Aber natürlich toller Verein, also Hut ab, also was die da auch mal auf die Beine stellen und dass die bei uns auch im Stadion waren und wir brauchen uns aber auch nicht verstecken und
nein,
eine tolle, traditionsreiche Dolierung war das, ja.
Ja. Zu der zweiten Saison würde mich jetzt so interessieren, mal so grundsätzlich, seid ihr dann da auch schon mit rangegangen, so als naja, wir wollen mal gucken, ob es nicht vielleicht dann für ganz oben mit reicht oder ist das dann was sich dann auch gerade so in dieser zweiten, Drittliga-Saison so erst im Laufe der Saison dann entwickelt hat, wenn man so wirklich merkt, okay, man hat so einen Lauf, man hat ja auch am Anfang ein bisschen schlechter gespielt und ist dann so reingekommen. Wie waren denn da immer so die Zielstellungen so von Vereinsseite her oder vom Trainer her von euch? Wie habt ihr euch da so zurechtgefunden?
Besser abschneiden als die letzte Saison.
Okay. Nee, weil ich kann mir das immer so schön vorstellen, weil so in der ersten Drittliga-Saison hatte man ja so gefühlt, so diese Aufstiegswelle, die hat man voll mitgenommen, es lief eigentlich alles, bis zum Schluss war man immer ganz gut dabei und dann kommt diese zweite Saison und man dachte schon, na, mal gucken, ob das so weitergeht und es ging ja quasi eigentlich mehr oder weniger, wenn man jetzt auf die ganze Saison schaut, so weiter, man war lange Dritter und hätte vielleicht Chancen gehabt, schon noch eher ganz oben anzuklopfen.
Also es wäre schon fatal gewesen, über einen Aufstieg zu sprechen, aber man hat ja gesehen, dass man halt mit dem Rückenwind, den man ja als Verein hat, in der Liga natürlich nochmal zusätzliche Kraft bekommt und dass man seine Position natürlich in der Liga auch verbessern kann. Und man hat natürlich Zielstellungen, die man sich auch irgendwo setzt. die dann halt natürlich auch irgendwann vielleicht im Laufe der Saison auch immer wieder mal reguliert wird, wenn man halt komplett daneben liegt. Das ist ja völlig normal. Aber es wäre fatal zu sagen, man will jetzt schlechter abschneiden als wirklich die Saison zuvor, sondern sich da schon besser zu platzieren und dann mal gucken, wie so ein Verlauf der Saison ist. Also wie man dann halt neue Ziele sich setzen kann. Wir sagten nicht, dass man die Ziele, die vor der Saison gesetzt wurden, auch nochmal nachkorrigieren darf, weil man einfach sieht, es läuft besser oder es läuft schlechter. Also man muss sich auch da irgendwo, es ist ja ein Tagesgeschäft, auch nicht zu sehr verbindlich machen. Aber man sollte auch nicht Understatement sein. Und ja, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das
stimmt, ja.
Ja. Krass. Und dann kam ja quasi das Déjà-vu, ja, danach die Saison, ging es dann gegen den FC Augsburg wieder einmal im DFB-Pokal. Und wieder hat man gewonnen und dann ja, wiederholte sich quasi Geschichte.
Oh ja, wir haben uns, glaube ich, nicht gerne beobachtet bei der Sportschau. Also da hat die Augsburger Puppenkiste, glaube ich, ordentlich gewackelt, also wenn der erste FC Magdeburg da gezogen wurde. Ja, das ist einfach so. Ich glaube, das ist bei jedem drin, bei Spielern, bei Fans. Wenn man zweimal irgendwie ein schlechtes Omen mit dem Verein hatte, nicht so richtig vorankam, hat man echt keine Lust, nochmal dahin gehen, weil es ist halt das eine Spiel in der Saison, was alles, was machbar ist. Und gerade bei uns im Stadion, also bis auf Dortmund, sage ich mal, wo wir unsere Laufschuhe anziehen hätten müssen, anstatt Fußballschuhe, muss ich sagen, ist immer alles möglich. Also weil einfach das Pushen der Fans und dieser Rückhalt ist einfach sowas von enorm. Das gibt dir zusätzliche Kraft und motiviert dich noch mehr, vielleicht in diesen Spielen noch mal über dich hinauszuwachsen. Ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, individuell sind das schon Unterschiede, die da sind. Also nicht jetzt überall, aber man merkt schon halt, dass der ein oder andere doch das Talent mehr hat, mit dem Ball umzugehen. Und wenn es hart auf hart kommt, auf Dauer, wirst du wahrscheinlich öfters den Kürzeren ziehen.
Ja.
Aber nicht bei den einen Spiel.
Das ist ja, halt der Pokal ja auch, ja.
Ja. Ja. Jetzt wissen wir ja im Nachhinein, dass das so auch deine letzte Saison quasi als Profi war. Mhm. Wann stand das für dich fest, dass du dann aufhören möchtest?
Bestimmt, ich glaub, zum Beginn der Saison war, wusste, dass er aufsteigt.
Ja, soweit konnte ich nicht vorausschauen. Also ich wusste auf jeden Fall, dass wir ein tolles Team haben, also dass wir gute Verstärkung hatten, auch mit Philipp Türpitz, der auch da kam, also dass er bei uns eigentlich seinen Platz gefunden hat, dass wir als Mannschaft gut sind. Das weißt du nie, ob es wirklich am Ende für ganz oben reicht, aber ich sag mal, zu Anfang des neuen Jahres, wo Richtung Rückrunde es hingeht, habe ich für mich ganz klar den Entscheid getroffen, da war es auch noch nicht absehbar, dass wir aufsteigen, dass ich den Trainer darüber informiere, dass meine sportliche Karriere nach der Saison zu Ende ist. Also es war für mich ein Entschluss, der ist gereift. Wahrscheinlich ist er noch mehr gereift mit der Geschichte halt, dass man älter wird, die Einsatzzeiten werden weniger, aber ich trotzdem nie das Gefühl hatte, dass ich dadurch weniger Anerkennung innerhalb der Mannschaft habe. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, was mir auch der Trainer bestätigt hat, dass sie sogar noch mehr gestiegen ist. Und da war für mich klar, ich will jetzt meinen persönlichen Abschluss. Ich hätte auch in der zweiten Liga noch mitwirken können oder sonst irgendetwas, wenn das so wäre, aber das wollte ich nicht. Ich wollte für mich persönlich sagen, das ist das Highlight, was ich nochmal mitnehmen kann. Für mich gibt es nichts Besseres oder persönlich, was ich erreichen kann. Ich werde kein Bundesligaspieler mehr, kein Nationalspieler mehr. Wir haben jetzt hier was geprägt, was geformt. Ich konnte das einen Teil zum kleinen Teil mit beeinflussen und ich möchte mir diesen Moment vielleicht nicht nehmen lassen. Und mit der Aussprache beim Trainer bis hin halt, wo ich dann später dann auch die Mannschaft darüber informiert habe, dass es immer schön ist für jemanden, der seinen Weg selber bestimmen kann und ich auch dieses jetzt auch getan habe, war die Motivation unendlich groß, mich selber zu belohnen, ohne egoistisch zu sein, aber die Mannschaft so mitzunehmen und so als Vorbild voranzugehen, um halt die Ziele zu erreichen.
Cool. Ja.
Also hast du dann aber schon auch so in der Saison gemerkt, irgendwie es wurde irgendwie weniger, so diese, du hast es ja gesagt, die Einsatzzeiten wurden weniger. Das merkt man dann schon irgendwie, ja, dass irgendwie der letzte Pfiff da manchmal fehlt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das nicht. Also es fing ja auch alles an, also der Trainer Jens Hertel zu der Zeit war ja auch immer klar in der Kommunikation zu jedem anderen Spieler, okay, auch, nicht nur zu mir. Also es ist immer die Ansichtssache. Es gibt Spieler, die wollen jeden Tag reden. Also kannst du jeden Tag über Gott und die Welt reden. Und es gibt andere Spieler, die brauchen gar keine Gespräche. Und das muss jeder, ist also sehr schwierig zu bewerten. Redet der Trainer zu wenig, zu viel? Wie ehrlich ist der? Was ist ehrlich? Ist ehrlich nur das, was ich hören will? Oder ehrlich, was Realität ist? Also es ist, das kennen wir alle. Das ist immer schnell mal gesagt. Aber zu mir hat der Trainer immer ein offenes Verhältnis gehabt und zu allen anderen genauso und sagte mir vor der Saison, Maus, ich kann dir keine Einsatzzeiten garantieren. Also ich möchte nach Leistungsprinzip aufstellen und halt ihre Leistung bringen, spielen bei mir. Und wenn du das machst, spielst du auch. Das soll nicht heißen, dass du jetzt nicht spielst. Aber eins kann ich dir sagen, du bist für mich unersetzlich als Kapitän, als Bindeglied in der Mannschaft. Und ich hoffe, dass du das auch annimmst, wenn du halt auch mal nicht spielst oder sonst irgendetwas. Du weißt aber auf eine Art und Weise, hast du mein komplettes Vertrauen. Und das war für mich immer sehr offen. Und da habe ich gesagt, ich will nicht die Binde tragen, nur damit ich spiele, sondern ich will spielen, weil ich es verdient habe. Und so hat sich das dann nach und nach aufgebaut. Ich wusste, wo ich ran bin. Und ich hatte halt mit Björn Rother einen überragenden jungen Nachwuchsspieler von Bremen 2, der zu uns kam, auch bei Profis dort mitgespielt hat, der sensationell gemacht hat. Mit Dennis Erdmann, der seinen Job sehr gut gemacht hat. Wir hatten sehr hohe Konkurrenz im Kader und haben uns die Spieler aufgeteilt und hinten raus wurde es bei mir halt ein bisschen weniger, aber umso mehr die Motivation, jetzt, genau jetzt voranzugehen und nicht die Blicke auf dich zukommen lassen und sagen, guck mal, der pöbelt da rum, der stänkert, um den Erfolg der Mannschaft zu gefährden, sondern es recht voranzugehen, um allen zu zeigen, dass wir es gemeinsam schaffen können und nicht der Egoist, sag ich mal, irgendwo im Vordergrund stehen soll.
Ja,
coole Einstellung.
Ja, das ist halt genau das, ja, was du eigentlich das ganze Gespräch über ja auch merkst, dass das genauso deine Ansatzpunkte schon immer waren. Und ja, das ist schon cool, dass das dann so sich bis zum Ende durchzieht und du dann eigentlich auch so klar so einen Endpunkt für dich gesehen hast. Das ist schon beeindruckend, dass du das so durchgezogen hast dann auch am Ende, ja. Und dann natürlich ja auch die Krönung quasi noch mit dem Zweitliga-Aufstieg dann quasi war und du dich eigentlich so als Erster so ein bisschen so richtig verabschiedet hast und quasi so die Schleife drum gemacht hast, wie du es gesagt hast. Das ist wirklich auch eine coole Geschichte dann am Ende, ja.
Aber man muss mal weiterspinnen, ja. Selbst wenn du hast es für dich reflektiert und vielleicht auch für dich deine Leistung gesehen oder wo der Punkt ist oder wie dein Leben dann weitergehen soll, aber hättest du jetzt gesagt, okay, ich hänge jetzt noch ein Jahr dran, Zweitliga, und wenn man die Zweitliga-Saison, jetzt kennt man sie ja, wie sie war, wenn man sie dann nimmt, ist halt so eigentlich die Sache, du hast hier den perfekten Abschluss damit, weil das Jahr danach wäre der Abschluss für dich persönlich deutlich unspektakulärer, also von Emotionen her schlechter gelaufen, als wie du es eigentlich gemacht hast. Im Endeffekt war das absolut perfekt.
Ja. Ja, das weiß man halt wirklich vorher nicht, also wie es läuft, aber klar, so war es natürlich perfekt. Aber ich hatte auch eine Motivation halt, ich hatte halt, sag ich mal, Perspektive, das muss man ja auch sagen. Also es gibt ja auch viele Spieler, die halt, ohne da jetzt böse zu sein, das kann jeder für sich selber entscheiden, etwas auch hinauszögern, setzen sich irgendwo noch auf die Bank, gehen eine Liga tiefer, verdienen da noch ein bisschen Geld, bis irgendwann mal dann halt ein Unternehmen kommt, hier kriegst du einen Job jetzt, kannst du da noch ein bisschen arbeiten. Das wollte ich nicht. Ich wollte meinen Werdegang immer selbst bestimmen, habe mir auch dafür auch irgendwo meinen eigenen Weg auch schon geebnet und vielleicht ist es in meinem Fall auch einfacher dann zu sagen, ich höre auf, weil ich weiß, was kommt. Also viele wissen vielleicht noch gar nicht, was kommt. Also die lassen es auf einen zukommen. Und dann, wenn es soweit ist, sind die entweder zufrieden oder sagen, nee, da mache ich doch nochmal was anderes. Also es war auch eine andere Situation bei mir, weil ich schon ein bisschen vorgebaut habe und dadurch natürlich auch dann gezielt auch die Entscheidung treffen konnte, ohne einen eigenen Konflikt mit mir selber zu haben. Also weil ich war komplett in Reihen mit mir.
Ja. Ja gut, dazu muss man sich auch gut selbst reflektieren können. Und wer es vielleicht noch kennt, weiß, dass zum Beispiel ein bekannter Fußballer wie Jürgen Klinsmann das nie konnte und lange gebraucht hat, bis er sich vom Fußball verabschieden kann.
Ja, es ist das, es ist auch, man darf es auch nicht vergessen, also der sportliche Teil bei so, sage ich jetzt mal, Fußballverein, wie wir es auch waren und Mannschaft ist das eine. Jeder kann irgendetwas, er hat irgendwie eine Qualität, dass er berechtigt ist, da zu spielen oder das auch auf den Platz zu legen. Aber es sind halt die ganzen Sachen, die auch nebenbei passieren. Also gerade so als Führungsspieler, Mannschaftsrat, Trainer, du hast so viele Gespräche, du hast Gespräche mit der Mannschaft, du hast 25 Spieler, jeder hat seine Befindlichkeiten, jeder hat seine eigene Art, Fußball zu spielen. Wir hatten eine tolle Truppe, die hat wirklich in eine Richtung geguckt, aber du bist halt außerhalb des Platzes immer beschäftigt mit dem Fußball. Du musst mit dem Präsidenten sprechen, mit dem sportlichen Leiter, mit dem Trainer. Dann ist, weiß ich nicht, hat die Oma 150. Geburtstag, und er möchte dabei sein. Du hast viele, sag ich mal, Nebenschauplätze, die du versuchst natürlich unter Kontrolle zu halten, so einen 360-Grad-Blick zu haben, damit am Ende das Ganze nicht irgendwo ins Wanken kommt. Und das kostet halt Kraft und auch immer da sein und immer vorangehen, was Spaß macht. Aber gerade die mentale Geschichte, sich selbst zu motivieren, du weißt, du willst spielen, sitzt auf der Bank, bist verärgert, aber musst halt natürlich trotzdem einen professionellen Teil abfüllen, abliefern, das kostet Körner. Ja.
Ne, das
Ja,
glaube ich,
klar.
ja.
Ja, das hat man ja dann auch, also jetzt ohne auch jemanden nahezählen zu wollen, aber das hat man ja auch danach dann gesehen, als du weg warst, war ja auf einmal auch ein Riesenloch da, ja, was man dann auch nicht geschafft hat, so gleich zu stopfen. Ja, also das, was du wahrscheinlich alles gemacht hast und zusammengehalten hast, das ist dann auch vielleicht ein Stück weit dann auch verloren gegangen mit den Wechseln und ähnlichem, ja. Also ist schon,
Ja, wir hatten viele gute Spieler, also muss man echt
ja.
sagen, viele, die da mitgewirkt haben.
Na klar. Aber wie gesagt, also gefühlt war das ja schon so ein Punkt, dass man dann auch dich da schon vermisst hat, würde ich denken. Ja, wenn man jetzt so diese Aufstiegssaison in der dritten Liga hin zur zweiten dann nochmal so siehst, was waren da für dich so die prägenden Momente oder die Zeiten, wo man auf einmal wusste, ey, das schaffen wir jetzt dieses Jahr, weil, also du hast ja gesagt, es stand im Winter noch nicht fest, aber eigentlich war man ja damals auch schon ganz gut dabei. Also man war ja dann ab Spieltag, ich gucke gerade mal, ab Spieltag 6 war man immer auf dem Aufstiegsplatz. Zumindest Relegationsplatz und dann auch ja zum Winter hin dann auf Platz 1 nachher, also mit Wechsel. Und dann hat man es ja mit Paderborn im Gleichschritt quasi dann eingefahren.
Ja, ich glaube, da war es auch schon klar, dass man halt die Chance hat, oben mit dabei zu bleiben. Also wer schon eine halbe Saison da oben mitwirkt, also es ist ja kein Zufall.
Ja.
Klar geht es auch nochmal in die andere Richtung, aber das hat ja, wurde ja kein geschenkt. Und man hat ja gesehen, dass man halt die Spiele vielleicht auch nicht immer zufällig gewonnen hat, dass da auch eine gewisse neue Qualität dazu kam. Was wir dazu
Ja.
gewonnen haben, war halt die individuelle Qualität, dass halt, sag ich mal, Torabschlüsse durch Türpitz war ja in der Saison so ein bisschen
Wahnsinn.
herausstechend, also Fernschüsse, also es hat
Ja.
ja alles wunderbar funktioniert. Beckus wusste man immer, der schießt seine Tore, also da kann man sich drauf verlassen. Wir sind stabil in der Abwehr, das ist verdammt wichtig, wenn man sich wahrscheinlich die Gegentore anschaut. Also das waren auch nicht viele. Da passte vieles zusammen und man hat im Kader Spieler gehabt, wie jetzt Andreas Ludwig, der kam aus der Ehrendivision Holland,
Ja, stimmt, ja.
hat eigentlich gar
Ja,
keine Spielzeit bei
gar
uns
keine Spiel.
gesammelt.
Ja.
Gerrit Müller, das sind so begnadete Fußballer und trotzdem haben die sich dem Team untergeordnet und haben
Ja.
keinen Stunk gemacht, haben im Training immer Höchstleistung gebracht. Und wenn du das siehst du ja auch in der aktuellen Team, die Breite des Kaders entscheidet über die Qualität in der Saison.
Ja.
Also, und das war für mich auch klar und für die Mannschaft, dass wir eine Riesenchance haben. Und dann ist man irgendwann mal einfach in einen Flow und dann klappt einfach alles.
Ja.
Und wir hatten, glaube ich, was wir gegenüber der aktuellen Mannschaft vielleicht hatten. Wir waren nicht so spielstark, aber wir haben eher den Deckel drauf gemacht. und das war vielleicht dann halt etwas, wo wir dann auch frühzeitig dann halt auch uns in den ersten 15 Minuten, ob es Groß Asbach war oder sonst irgendetwas, da stand es auch mal schnell 3-4-0 auf einmal schon.
Ja, genau.
Und zu Hause, also.
Ja. Und dann muss ich sagen, also welches Spiel mir da so ein bisschen auch in Erinnerung bleibt, so das Auswärtsspiel bei Wien Wiesbaden Anfang April, wo es eigentlich dann schon echt relativ klar war, dass da, also es war ja quasi Karlsruher SC, habt da zu Hause ja geschlagen und dann danach in Wiesbaden, da war so ein bisschen dieses, Da kann ich mich erinnern, wie Florian Pick dann auch vor der Kurve nachher noch fünfmal kam. Und das war so ein richtig geiles Ding, wo man da stand und dachte, ey, ganz ehrlich, das kann uns eigentlich keiner mehr nehmen. Das muss jetzt reichen, ja. Und man einfach da so auch die Emotionen dann gesehen hat. Und dann auch ein besonders geiles letztes Heimspiel gegen Chemnitz, da hast du ja auch nochmal ganz lange gespielt, wo du dann ja auch zusammen mit Klinker und was nicht noch einer dann auch noch aufs Podest mit hoch bist auf die Tribüne, war.
Felix Schiller, ja.
Schiller war es auch noch, genau, ich wusste es jetzt mir genau. Das war auch so ein Moment, war. Also für mich, als der das ja so begleitet hat auf der Tribüne, war das schon ein Moment. Und ja, wie war das so für dich?
Ja, genial, wenn natürlich der Capo uns die Möglichkeit einräumt, sag ich mal, auf seinen Thron zu steigen. Das ist schon, glaube ich, eine wertschätzende Geste, die uns da entgegengebracht wurde. Und ja, da weiß man halt echt, dass man einiges richtig gemacht hat. Und das, was als vertrauensvolle Zusammenarbeit dann über die Jahre gewachsen ist, dass es wirklich auch authentisch war und dass da keiner was gespielt hat. Ich glaube, man konnte sich mit uns identifizieren und wir haben uns mit der Sache identifiziert. Und das war das, was am Ende ausschlaggebend war. Und daher war es einmalig und die Bilder werde ich nie vergessen. Oh. Und das Einlaufen mit der Tochter und alles, das ist alles sehr wunderbar. Also 5 Minuten durfte ich mich da im Stadion während des Meisterschaftsspiels verabschieden. Die Jungs haben ihren Applaus bekommen. Also cool, das war schon sensationell. Also wenn man es irgendwie selber schreiben könnte, würde ich es wahrscheinlich genauso auch schreiben.
Ja, das war wirklich auch cool. Und dann, also die Frage führt jetzt ein bisschen weg, aber hättest du dir damals auch schon so eine Art Abschiedsspiel gewünscht? Stand sowas mal im Raum oder war das bei dir damals kein Thema?
Nee, also in der Form, wie ich das hatte, was ja nicht geplant war oder sonst irgendetwas, also überhaupt keinen Gedanken daran verloren. Also ich bin sowas von happy, wie es gekommen ist. Okay. Nee, also ich brauche keins. Also ich brauche kein Abschiedsspiel. Also das hat Beckus einmalig bekommen. Das ist auch eine außergewöhnliche Geschichte gewesen. Ich hatte da gegen Chemnitz meinen Abschluss und über Jahre verteilt mehrere positive Abschlüsse.
Okay, hat mich so ein bisschen interessiert, weil für mich war dieses Abschiedsspiel von Beckus eigentlich ja auch so ein Abschiedsspiel von dieser Generation in Anführungszeichen, ja, weil da waren ja eigentlich alle auch nochmal so ein bisschen da und das war ja auch so ein bisschen wie so ein gefühlter Abschluss für alle da, die da konnten damit so ein bisschen den Frieden machen und das war schon auch eine richtig emotionale Sache, ja. Darum hat mich das jetzt mal interessiert. Ja.
Nee, genau, das war's. Also das war am Ende auch ein Abschiedsspiel für viele andere, also die es dann vielleicht in der Form nicht bekommen haben, weil einfach die Gegebenheit sich nicht geboten.
Ja, und man vielleicht auch mal gar nicht so drüber nachgedacht hat, ja. Okay, du hast ja eigentlich selber schon die perfekte Überleitung vor ein paar Minuten gehabt, indem du gesagt hast, du hattest schon vorgebaut, so für die Zeit danach. Ich nehme mal ganz stark an, dass du da auch auf SimCity anspielst, ja, oder das zumindest meintest. Kannst du das mal nochmal so ein bisschen erklären? Weil ich muss ehrlich gestehen, dass ich das immer zwar so am Rande so mitbekomme, aber gar nicht so genau weiß, was du da alles machst. Und vielleicht kannst du da ja ein bisschen was erzählen drüber.
Ja, ich versuche es echt kurz zu fassen. Also es war für mich halt wichtig, dass ich halt durch meine Erfahrung, die ich sammeln durfte als aktiver Profi und verschiedene Stationen hatte, eine Plattform schaffe, wo halt Leistungssportler, die irgendwo hinwechseln, wie jetzt in dem Fall nach Magdeburg, ganz schnell irgendwie zurechtkommen. Also das fängt ja an mit einer Wohnungssuche, Umzug, Kita-Plätze, Schulplätze. Da hängt ja so viel dran. Als junge Selle, Single, nimmst du deine Koffer und packst sie, ziehst irgendwo ein. Aber wenn dann halt doch irgendwas dranhängt, ist das ein bisschen schwieriger. Mhm. Und wir haben auch eine Situation erlebt hier in Magdeburg mit der Regionalliga, wo du halt bei Weitem vielleicht nicht die wirtschaftlichen Einkünfte hast, wie es derzeit geboten ist oder wir im Laufe der Jahre uns auch erarbeiten konnten, ist auch ein wirtschaftlicher Part, der bestimmt werden muss und du weißt halt nie, wie lange du hier aktiv sein kannst.
Ja.
Und da habe ich gesagt, da muss ich den Leuten eine helfende Hand bieten, dass ich den halt zumindest den Einstieg in ihre neue Stadt unterstützen darf. Und auf einer Seite hast du halt sehr viele Wirtschaftsunternehmen, die sehr gerne auch die sportbegeisterten Vereine oder Sportvereine unterstützen und denen die Möglichkeit biete, halt natürlich auf deren Produkte und Dienstleistungen, sag ich mal, die Aufmerksamkeit zu ziehen. Dass halt dann Sportler, die hierher kommen, sich natürlich auf der anderen Seite irgendwo Partner finden, die halt vielleicht günstige mein Auto zur Verfügung stellen, was sie leasen können. Die bieten Wohnungen an, wo sie einziehen können und somit halt die Schnittstelle vom regionalen Sport zur regionalen Wirtschaft geschlossen wird. Und das hat sich dann halt im Laufe der Jahre extrem weiterentwickelt. Und viele Spieler, die jetzt hierher kommen, sind wir dann halt mit die erste Bezugsperson, wo wir dann halt auch den Einstieg in unsere Stadt gewähren und die halt ihren Mehrwert ihrem Verein bieten können. Ja.
Coole Idee, ja.
Ja, sehr wirklich. Cool. Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du da so aktuell?
4, also nicht alle Vollzeit. Also okay. Wir sind da noch wirklich in Aufbau, Teilzeit, Homeoffice, Minijob, alles dabei, weil wir halt sehr viel im Digitalen unterwegs sind und dadurch natürlich auch vieles mittlerweile auch, sag ich mal, mit künstlicher Intelligenz machbar ist. Aber die Realität ist das Wichtigste und da ist es wichtig, dass man auch da sich gut vernetzt.
Ja. Ja, und da kommen ja quasi wir dann auch so ein bisschen ins Spiel, wie das so entstanden ist über diese App-Geschichte. Ja, das bietet ihr das allen an? Wie läuft der Part so?
Ja, wir haben ja seit 8 Jahren eine eigene App. Also das war immer schon interessant, weil einfach das Handy bei jedem in der Hosentasche liegt und man schnell damit natürlich zum Ziel kommt. Und da wollte ich halt auch mal die Möglichkeit schaffen. Es ist eine hohe Investition, die man eigentlich hat, wenn man eine App entwickeln lässt. Und das kannst du auch nicht jedem zumuten. Ich selber konnte mir das auch nicht zumuten und habe nach einer Lösung gefunden, um halt günstig, sag ich mal, Vereinen, Unternehmen eine App zur Verfügung zu stellen, die maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse ist, die sie dann in Anspruch nehmen können, um halt eine Kundenbindung voranzutreiben.
Ja.
So entwickeln wir halt Apps, wo wir auf ein Baukastensystem zurückgreifen, aber auch eigene Entwicklungen selber durchführen und somit, sage ich mal, dann halt ein modernes Medium, Unternehmen, Verein an die Hand geben können, um mit ihren Mitgliedern, Kunden, Geschäftspartnern eine Beziehung aufbauen.
Cool. Ja. Also es ist schon echt interessant.
Das ist Union ja auch modern geworden.
Genau, das ist ja auch so ein Punkt, ja. Schon krass, wie das alles so zusammenhängt. Und dann hast du ja gedacht, naja, mein eigenes Unternehmen habe ich, hier mache ich was. Und naja, seit März 21, also quasi jetzt ein Jahr, bist du auch dann Mitglied noch im Präsidium des FCM. Bist also quasi wieder zurück im Verein offiziell. Wie kam es denn dazu? Kannst du das so grob erzählen?
Ja, nach der Karriere war es ja so, dass halt natürlich der Verein schon Interesse hatte, dass ich natürlich weiter irgendwo da ein Teil der ganzen Geschichte bleibe. Mhm. Aber ich hatte ja die Selbstständigkeit aufgebaut und wollte mich da jetzt auch verwirklichen und das Ganze weiter ausbauen. Ja. Was ja auch geglückt ist mit dem Standort in Jena, den wir auch haben und alles so weiter sich entwickelt hat, ist es so, dass wir ein Partnervereinsnetzwerk ins Leben gerufen haben, wo auch ihr, Union Schönebeck, ein Teil der ganzen Geschichte ist, wo man mit Blau-Weiß vereint ist, war dann halt ein Projekt, was ich dann halt leiten durfte und in Sachsen-Anhalt aufbauen durfte, betreuen darf und weiter auf Pflege mit 174 Vereinen. Also ich war halt immer irgendwo mit dem Verein trotzdem verbunden und das war auch genau das Perfekte, was ich für mich gesehen habe, um halt den Faden nicht abreißen zu lassen. Ja, und dann hatten wir natürlich auch ein paar schwierige Phasen durchzustehen, wo es dann nicht so ganz gut sportlich lief. Und da waren die Gespräche mit dem Verein natürlich immer intensiver, ob ich mir auch irgendwie vorstellen könnte, auch wieder ein bisschen mehr heranzurücken an die Mannschaft, an den Verein. Musste ich natürlich für mich auch alles reflektieren, ob das machbar ist. Jetzt nicht, dass man sagt, nee, keine Lust, aber es sind ja auch ein paar Verantwortlichkeiten, die ich ja selber auch habe. Also dadurch geht ja auch, sage ich mal, eigene Zeit flöten, weil du halt natürlich, wenn du jetzt nicht mehr viel für dein eigenes Unternehmen unterwegs bist, kann dir auch etwas wegbrechen und du musst die Zeit dann halt wieder woanders investieren. Aber ich wollte halt eins nicht durch das Partnervereinsnetzwerk, darum habe ich das ja erzählt, habe ich halt nicht nur als Aktiver da, die, sag ich mal, die Blau-Weißen kennengelernt, die mit dem Herzen dabei sind, als Profi, sondern halt gerade auf der anderen Seite, wo ich halt viel rumgereist bin in Sachsen-Anhalt, habe viele Dörfer besucht, habe den intensiven Austausch gehabt, war mir bewusst halt, wie wichtig der Verein eigentlich für die Region ist und das weitaus mehr als nur für die Region. Ja. Und ich wollte halt nicht diese Bilder vor Augen haben, wieder in der Regionalliga unterwegs zu sein und die ganzen Weg wieder erneut anzugehen. Der Verein wird immer bestehen, der wird auch immer weiter existieren, wird auch immer seinen Weg gehen, aber wir brauchen diese Schleife nicht. Und da hatte ich sehr intensive Gespräche, insbesondere auch mit Peter Fechner, unserem Präsidenten, und habe ihn dann gefragt, halt, welcher Part im Verein für mich derjenige ist, wo ich am meisten mit Entscheidungen habe, wo ich dann am meisten auch mit Einfluss nehmen kann, wo ich auch intensiv mitarbeiten kann. Und dann hat er mir gesagt, natürlich bei Ihnen im Präsidium.
Ja, cool.
Und so ist es dann entstanden und dann habe ich gesagt, dann machen wir es. Dann bin ich dabei und sehe zu, dass ich irgendwie da dem Verein helfen kann, dass wir wieder in Schwung kommen.
Ja. Cool. Ja, cool. Und es hat ja auch gut funktioniert, ja. Ob es jetzt nur daran lag, ist natürlich schwierig zu sagen, aber es ist schon interessant, dass dann auch so ein Turnaround in der kurzen Zeit möglich war, ja. So insgesamt, das hängt ja sicherlich auch mit den handelnden Personen zusammen, die dann installiert wurden, wie man jetzt sieht, und dass da auch eine klare Philosophie gefahren wurde, ja, und auch einfach alles zusammengepasst hat jetzt bisher, ja.
Absolut, also da sind ja auch schon weitaus vor meiner Person, wo ich eingestiegen bin, ja auch schon Gespräche geführt worden, bezüglich sportlichen Leiter und was alles da noch dazugehört. Da wurde wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht gesehen hat, weil man eher das Gefühl hat, da passiert gar nichts, man verlässt sich nur auf irgendetwas, aber gerade so Entscheidungen, was ja auch Ottmar Schork anbelangt, das hat ja gar nichts mit meiner Person oder so zu tun, sondern das sind ja Entscheidungen, die ja getroffen wurden in den Gremien, die auch im Nachhinein, wie man das jetzt auch sieht, ein Glücksgriff war, dass man halt einen Ottmar Schork hier zum 1. FC Magdeburg bewegen konnte. Und dann hat sich das ja weiter fortgezogen, dass dann halt Ottmar Schork Christian Tietz geholt hat und haben sich ja zwei gefunden, die dann halt das Ruder in die richtige Richtung gerissen haben und halt mit sehr viel Arbeit auch es wieder geschafft haben, den Verein in die Erfolgsspur zu bringen. Also es sind viele, sag ich mal, Stellschrauben bewegt worden, die halt gut waren. Und Misserfolg, Erfolg, es steht ja nicht nur von heute auf morgen, sondern es dauert halt immer ein paar Tage, paar Monate, Wochen.
Ja,
und da können wir echt glücklich sein, dass zum richtigen Zeitpunkt da wirklich gut gehandelt wurde.
Ja, definitiv, definitiv. Das ist schon echt eine krasse Geschichte. Und ja, jetzt sind wir im März diesen Jahres und die Saison neigt sich langsam dem Ende zu und wir stehen ganz oben mit noch einem saftigen Vorsprung, sodass sich natürlich auch die Frage stellt, ja, wie geht es denn in der nächsten Saison weiter? Vielleicht mal so grob gefragt, denkst du, wir sind jetzt besser aufgestellt als beim ersten Aufstieg in die zweite Liga, so wie er denn kommen sollte? Ich versuche es jetzt mal noch ein bisschen zu schachteln. Wie würdest du das einschätzen? Können wir uns dauerhaft etablieren in der zweiten Liga? Ich weiß nicht, ich stelle das jetzt einfach mal so als Frage.
Also ich würde auf jeden Fall mit Ja beantworten, dass wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben. Also ich glaube, das war für alle Neuland. Wir waren halt nie in der zweiten Liga. Wir wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt. Man hat natürlich einiges sehen können, auch Erfahrungswerte durch Gespräche, durch Videos, durch Lizenzierungsanträge kennenlernen. Aber wenn du wirklich live dabei bist, sieht das doch nochmal anders aus. Und ich glaube, viele Sachen, die wir vielleicht anders gemacht hätten, können wir jetzt machen, wenn es soweit ist, dass wir besser aufgestellt sind von der ganzen Infrastruktur, von den ganzen Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben, vom Handeln. Ich glaube, wir haben auch Leute am Werk, die Ligen auch sehr gut kennen. Ist auch immer vom Vorteil, ohne jetzt Jens Hertel sag ich mal, irgendwas vorzuwerfen. Aber er kannte die Liga in der Form jetzt auch nicht über Jahre, wo der aktiv war. Und so ein Ottmar Schork ist zum Beispiel 8-9 Jahre in der Liga unterwegs gewesen. Er kennt das ja fast aus dem FF. Christian Tietz hat seine Erfahrung gesammelt. Der Verein an sich hat auch jetzt schon ein Jahr Zweitliga hinter sich. Ich bin mir sicher, dass wir ganz anders aufgestellt sind, und wesentlich besser mit der Situation klarkommen.
Sehr schön. Das freut mich zu hören. Das wäre ja wirklich eine coole Geschichte, wenn das jetzt auch weitergeht. Aber das Gefühl hat man ja auch von außen.
Das glaube ich auch, weil man muss auch damals wirklich sehen, wo man in die zweite Liga aufgestiegen ist. Es kannte ja niemand im Verein. Wer kannte im Verein groß die zweite Liga und wie er sich verhalten soll? Also muss ja auch dem Verantwortlichen auch zugutehalten. Die kannten auch die zweite Liga nicht. Ja. Und für die war das alles Neuland und die mussten reinwachsen, dass da Fehler in
passieren, war ja eigentlich prognostiziert, aber die Frage ist natürlich, wie stark wirkt sich's aus? Und natürlich können wir spekulieren über die Zweitliga-Zeit, ob man hätte was anders machen können oder nicht, aber das kannst du im Nachhinein immer besser sagen. Es ist so, wie es ist und es hat den Verein stärker gemacht und wird ihn wahrscheinlich jetzt dazu führen, dass er dann eben vielleicht auch in der zweiten Liga bestehen kann.
Und man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass wir aus der zweiten Liga klanglos abgestiegen sind. Das also, es war ja bis zur letzten Sekunde auch alles machbar. Also, man hat ja gesehen, dass man sich ja wacker geschlagen hat, aber wacker geschlagen hat am Ende doch nicht gereicht. Wir hatten halt viele Sachen auch Spieler verpflichtet, die halt ihre Qualität haben, aber Verletzungen sie leider ausgebremst haben. Ja. Das sind dann halt auf Dauer fängst du sowas halt doch nicht irgendwie richtig auf und hast auch nicht die Möglichkeit, immer wieder nachzulegen, ja, weil dann auch die Investition halt vielleicht doch knapp werden, weil man will ja halt auch den Verein nicht nur sportlich gut sehen, sondern auch, dass die wirtschaftliche Voraussetzung auch so geschaffen ist, dass man halt beruhigt, sag ich mal, auch mal ein Jahr fahren kann, also auch mal spielen kann und jetzt nicht Harakiri spielt. Also man hat ja auch eine Verantwortung gegen seine Belegschaft, seine Mitarbeiter, alles, was da dran hängt. Also da sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Lizenzierung, das NLZ, du willst ja nicht alles irgendwie auf Rot oder Schwarz legen. Ja, aber wie gesagt, wie wir gesagt haben, wir haben jetzt andere Erfahrungen gesammelt und mit jedem Erfahrungsschatz mehr gehst du die Sachen anders an oder willst du vielleicht Sachen anders machen, die du vielleicht zuvor noch nicht so auf dem Schirm hattest.
Ja, okay. Richtig. Ja, und ich glaube, man kann da eigentlich die Brücke ja auch ganz gut zu, du hast das ja so gesagt, ja, kein Vorwurf an Jens Hertel, aber man hat ja auch da gesehen, in Rostock hat er den Aufstieg wieder geschafft in die zweite Liga und dann hat er ja auch ein Stück weit anders agiert. Ich meine, ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt, aber man hat ja schon gesehen, dass sie da auch dann relativ schnell so ein paar Spieler ausgetauscht haben, wo sie vielleicht gedacht haben, okay, das reicht dann auf dem Niveau nicht und jetzt spielen sie dann auch eine Rolle und die Situation zeigt ja da auch her, vielleicht auf Klassenerhalt, zumindest sieht es im Moment danach aus. Also man sieht ja auch schon, dass er sich da auch weiterentwickelt hat dann. Und diese Erfahrungswerte dann genutzt
total
hat.
Du weißt halt immer, ja, du weißt, worauf es vielleicht ankommt, also was für ein Spielermaterial vonnöten ist, also wie allgemein dann halt verfahren werden muss, welche Spielphilosophie ist vielleicht da interessant, also ist das der Fußball, den wir gespielt haben, der erfolgreich ist? Ist das der aktuelle Fußball? Hält der uns in der Liga, so wie wir jetzt sind?
Ja.
Und ja, viele Fragezeichen, also
ja,
das weiß man nie so richtig. Man kann nur die Voraussetzung dafür schaffen, dass es halt möglich ist, die Liga zu halten und sich da weiter zu etablieren.
Ja. Oh Mann, so, ich habe jetzt mal oben auf die Uhr geguckt, da steht 2 Stunden 20.
Genau.
Das richtig ist krass.
Sehr lang.
Ist sehr lang, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Das stimmt, und, ja.
Ich würde noch mal einmal ganz kurz, der Vollständigkeit halber, weil ich das Thema jetzt auch ja ein bisschen mehr kenne, auf die mitteldeutsche Kinderkrebsforschung zu sprechen kommen. Weil da bist du ja auch noch offiziell Botschafter. Vielleicht kannst du da einfach nur noch mal ganz kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist und ja, was du da so machst. Ganz kurz, wenn du möchtest.
Ja, 2015 war ich bei der ersten Veranstaltung der mitteldeutschen Kinderkriegsforschung, besser gesagt Ende 2014 in Wandsleben, wo mich halt Schubert Motors so eingeladen hat. Und bin ich auch gerne hingegangen. Und da war ich natürlich das erste Mal mit dem Thema so richtig in Berührung. Da ist halt eine Versammlung von vielen Unterstützern, Spendern, die dann halt auch ihre Erfahrungsberichte erzählen, warum sie dazu kamen und warum die sich auch dafür engagieren. Und mit der Geburt meiner Tochter oder die ja da bevorstand, ist das Thema natürlich noch viel näher und da beschäftigt man sich emotional und nochmal ganz anders damit. Und ich bin eigentlich vom Typen her auch jemand, der nicht jemanden leiden sehen kann und auch gerne hilft. Und daher war es für mich naheliegend, halt irgendwie Unterstützung zu bieten. Und der Fußball hat natürlich, sag ich mal, meine Person bisschen Aufmerksamkeit geschenkt und ich wollte diese Aufmerksamkeit nutzen, um mich nicht selber irgendwie, sag ich mal, zu schmücken, sondern halt die Reichweite der Stiftung zu erhöhen, damit halt wir die Möglichkeit haben, Spendengelder einzusammeln, weil wir leben halt nur von Spendengeldern. Wir gehen sozusagen betteln, leben von Präsenzveranstaltungen oder Euro-Unterstützung, wie zum Beispiel der Soccer Cup. Gibt es da viele Möglichkeiten, um Gelder einzusammeln, um halt der Kinderkrebsforschung diese zur Verfügung zu stellen. Und wir sind halt mit der Stiftung in Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen zuständig und sammeln halt hier, sag ich mal, Gelder ein, die wir als Zwischenfinanzierer zur Verfügung stellen, um halt Projekte voranzutreiben. Und ein bekanntes Gesicht ist Thomas Rühmann aus aller Freundschaft, der auch mit uns an der Seite ist. Können wir natürlich auch einiges bewegen und tun aber auch viel dafür.
Cool, ja, nee, sehr gut, cool. Ja.
Coole Geschichte auf jeden Fall.
Wirklich sehr gut, ja. Auch das Arrangement ist sehr gut.
Ja. Darum, also das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, weil ich das wirklich sehr cool finde, dass du dich da engagierst und ja, auch da wieder so Einsatz zeigst. Und da habe ich dich ja auch so ein bisschen kennengelernt, jetzt bei der Auslosung zum Play Soccer Cup und auch bei der Finalrunde. Da wollte ich mich auch nochmal bedanken, dass du da dabei warst, weil das war für uns auch eine schöne Geste. Und ich finde, da hat man das eigentlich auch so ein bisschen gesehen, dass du jemand bist, der auch immer interessiert ist an allen möglichen Themen und wie du da mit dem Vorjahressieger gleich gesprochen hast und wie muss ich mir das vorstellen, wie macht ihr das und bla und blub und sofort hast du Themen und das finde ich eigentlich echt cool und das hat man heute auch wieder gemerkt, dass du halt genauso dieser Typ Mensch bist, der da vorangeht, der da immer Ideen hat und sich das alles anhört und dann da was rauszieht und ich glaube, das hat dann auch so deinen Weg so von außen, würde ich das jetzt so einschätzen, geprägt und gezeigt und damit bist du halt immer weitergekommen und ja, da wünschen wir dir ganz viel Erfolg weiterhin bei deinen ganzen Projekten, ob nur beim Verein, ob nur bei Sam for City oder da. Und ja, auch persönlich alles Gute und ja, vielen Dank, dass du hier 2,5 Stunden fast mit uns verbracht hast. Das war wirklich ein ganz cooler Abend für mich und auch für Florian sicherlich. Und ja, danke
nochmal. Ich habe noch eins, bevor du das abendest. Ja. Wir haben ja jetzt einen, der ein tiefer Blau-Weißer ist und auch was Fußball angeht, weitaus mehr Erfahrung, wie wir beide zusammen hatten. Ich habe er immer gesagt, ich finde es extrem schade, dass zu der Zeit, wo die Ligen nach der Wende aufgestellt wurden, der FCM es nicht geschafft hat, in die Bundesliga zu kommen, den Sprung ja damals nicht geschafft hat. Aber ich bin der Meinung, für mich gehört normalerweise FCM, was die Region angeht, also Magdeburg an sich als Stadt, FCM als Traditionsverein, in die erste Liga. Bist du der Meinung, weil das ist ja wirklich ein immens weiter Weg, dass der FCM es irgendwann mal schafft, sich in der ersten Bundesliga zu etablieren?
Auf jeden Fall. Also ich bin sowas von überzeugt. Also man muss gucken halt, dass man auch neue Wege einschlägt. Und heute ist ja ein historischer Tag. Nicht nur,
genau.
Nicht nur mit dem Podcast. Also so, wir haben ja ein großes Unternehmen, sag ich mal, nach Magdeburg ziehen können, also überzeugen können mit Intel als Standort. Das ist, glaube ich, in Deutschland die höchste Investition, die halt überhaupt je in der Geschichte war. Und wir reden hier über Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Also was das eigentlich für die Region bedeutet, das kann man sich eigentlich gar nicht jetzt noch ausmalen. Es ist, glaube ich, Fluch und Segen in ein. Also so ein großes Unternehmen nimmt natürlich auch einiges, aber gibt auch vieles. Und du brauchst halt auch, um im Sport voranzukommen, auch sich zu etablieren, auch Unterstützer. Es ist einfach so, egal wie man da drüber denkt oder nicht, brauchst du auch Wirtschaftlichkeit, um, sag ich mal, einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten oder auch die nächsten Schritte zu gehen. Ja. Und die Grundstruktur, die Historie, die Zukunft, die der Verein hat, ist dafür eigentlich prädestiniert, um auch in der Bundesliga Fuß zu fassen. Aber es braucht natürlich auch Zeit, es müssen die ganzen Infrastrukturen mitwachsen, du musst noch viele eigene Hausaufgaben machen, aber wir sprechen ja nicht von jetzt auf gleich. Aber das ist ein Verein, der ganz besonders ist und einer zu den besondersten Vereinen überhaupt im deutschen Fußball gehört und weltweit sogar, nicht umsonst sind wir die Größten der Welt. ein Verein, der schon auf jeden Fall sehr hoch, so hoch wie möglich spielen sollte.
Cool. Genau. Damit wissen wir, wo es dann für uns hingeht. In den mittel- bis langfristig. Ach, vielleicht wird es mittelfristig.
Naja, warten wir es mal ab. Aber es ist natürlich wirklich, also diese Intel-Investition, ich meine, das spukt ja schon eine Weile rum, aber das heute so schwarz auf weiß zu lesen und diese, ich meine, das kam vorhin in der Tagesschau, das ist wirklich ein mega fettes Ding. Also jeder, der hier zuhört und das noch nicht so richtig realisiert hat, das wird diese ganze Region beleben, nach vorne bringen. Das wird so viele Investitionen nach sich ziehen, so viele Möglichkeiten. Hier werden einfach mal irgendwann Kinder rumrennen, die da arbeiten werden und die da eine riesen Chance kriegen. Und das wird richtig, richtig heftig. Das wird richtig krass. Ich meine, du hast gesagt, klar, das hat auch negative Seiten und bla blub. Aber ich glaube schon, dass das ist so eine dieser Mosaiksteinchen, den man mal gebraucht hat, weil wir haben solche Arbeitgeber in der Form nicht. Und die jetzt pendeln alle noch nach Wolfsburg, das ist vielleicht in 10 Jahren nicht mehr notwendig, weil du hier so eine Infrastruktur vielleicht haben kannst. Das wird richtig krass. Da bin ich echt gespannt.
Ja. Nee, das ist heftig. also mit nicht negativ in dem Sinne. Es ist halt natürlich, wenn so ein Arbeitgeber kommt, der dann halt 7.000 bis 10.000 Mitarbeiter vielleicht selber schafft, in sein Werk unterzubringen und dann auch die Zulieferer, wer weiß, ob es am Ende, da hatte ich auch mit Dora mal gesprochen, ob es dann auch so ist, ob die Zulieferer dann dementsprechend auch nochmal Arbeitsplätze schaffen, ob die auch wirklich hier vor Ort sind, das wird man ja sehen. Die Mitarbeiter müssen auch irgendwo herkommen. Vielleicht haben dann auch andere Unternehmen dann auch die Probleme, dass die dann halt auch ihre Mitarbeiter verlieren. Aber auf der anderen Seite werden dadurch wahrscheinlich Studiengänge auf Intel ausgelegt. Also das Magdeburger Stadtbild wird sich wahrscheinlich ändern. Also nicht vielleicht von jetzt auf gleich, aber auf Dauer. Du hast dann halt 20.000 neue Arbeitsplätze, viele pendeln hierher. Da passiert schon einiges und da werden die auch ihrer sozialen Verantwortung gerecht und werden halt dann auch viele Vereine unterstützen. Und vielleicht sind wir auch Profiteure davon, wo dann halt der SFC Magdeburg auch, sag ich mal, in der Hinsicht einen nächsten Schritt gehen kann.
Es kommen ja auch Leute von außerhalb, da werde ich vergessen, kommen ja die Arbeitnehmer, wenn nicht alle aus Magdeburg kommen. Und das zieht nach Magdeburg aber auch wieder Leute. Und Magdeburg hat sich von der Innenstadt her ja auch toll entwickelt und ist ja auch attraktiv für Leute, wo man sagen, ich kann bei Intel arbeiten, also ziehe ich vielleicht nach Magdeburg.
Ja,
Also
die
somit wächst
Studierenden haben
Magdeburg
auch
auch wieder,
aufgenommen.
ja.
Ja, nee, klar, dass das nicht alles so von jetzt auf gleich, aber so perspektivisch auf die nächsten 10, 15 Jahre gedacht, das wird sich entwickeln, weil die Nähe ist da und selbst wenn die Zulieferer nicht alle in Magdeburg sitzen, aber wenn die bloß ein bisschen weiter runter oder hoch der Autobahn sitzen, dann hat das für Sachsen-Anhalt schon einen extremen Schub für die ganze Region. Das wird man sehen, denke ich. Weil das
Denke
so
ich
ein
auch.
Hoch, das ist ja auch so ein spezielles Gebiet, das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das kannst du mal eben verpflanzen, das fängst du jetzt einmal an und dann wird sich das auch auf Jahre hier festsetzen. Das wird richtig krass. Wahnsinn.
Denke ich auch, ja.
Ja. Cool. Dann würde ich sagen, aber damit beschließen wir es dann jetzt wirklich. Vielen, vielen
Vielen
Dank,
Dank,
dass
Marius,
du da warst. Ja. Danke, danke.
für 2,5 Stunden
Ja.
interessante Momente, die wir wirklich erlebt haben.
Ja, genau.
Ja,
So,
vielen
dann,
Dank.
ja, genau. Dann sagen wir jetzt Tschüss an alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Eine Sache hätte ich noch.
Ja.
Nicht, dass es heißt, er hat das jetzt nicht zu Ende gesprochen. Ich habe euch ja erzählt mit einer Medaille. Also in
Ach
Wuppertal habe
ja,
ich.
genau.
In Wuppertal gab es ja das Finale gegen Düsseldorf und das haben wir gewonnen gegen Fortuna. Und da gab es natürlich als Landespokalsieger eine Medaille. So, ich war der Junge, der dann halt auch immer mal in der Reihe war und die Medaille sich abholen konnte. Und dann habe ich die Medaille abgeholt. Und dann kam ein Rollstuhlfahrer zu mir und hat gefragt, ob er die haben kann. Das war meine erste Medaille, die ich gewonnen habe. Habe ich gesagt, kannst du haben. Schenke ich dir. Das tat mir weh. Also ich habe mich
Ja.
gefreut, aber ich bin etwa, der sammelt sowas, also ist was Historisches, dass du dir nicht kaufen kannst. Ja, und wie soll es anders gewesen sein? Irgendwann bekomme ich in Magdeburg einen Anruf von einem Typen, ich wusste ja nicht, wer das ist. Er hat meine Medaille. Und er wird mir die wiedergeben, wenn ich ihm zwei Trikots gebe.
Krass.
Da habe ich gesagt, überhaupt gar kein Problem, komm hier nach Magdeburg, du kriegst ein Auswärts-, ein Heimtrikot und ich krieg meine Medaille wieder. Und so hat sich der Kreis in Magdeburg dann auch
Das ist
geschlossen
ja
und
krass.
dann, wo die Karriere angefangen hat, hat sie dann auch aufgehört und alles hat sich dann irgendwie so ergeben, wie es sein sollte. Und das finde ich schon krass eigentlich, ja.
Wahnsinn, das ist wirklich krass, ja.
Und das war der Typ, dem du die damals dann gegeben hast, der hat die dann wieder
Richtig,
hier? Ja, das ist ja echt
richtig.
krass.
Das ist
Das ist ja
echt
echt
verrückt.
heftig.
Er hat mich wahrscheinlich verfolgt und dann die Mama und dann kam er mit der Medaille um die Ecke und die habe ich jetzt heutzutage zu Hause und freue mich riesig und er hat zwei Trikots und alles ist wunderbar.
Cool. Das ist eine coole
Cool.
Story.
Das
Ja.
ist wirklich cool.
Richtig gut. Cool. Gut, dass du selber dran gedacht hast. Ich hatte mir hier extra auf meinem Spickzettel was aufgeschrieben, aber ich habe natürlich jetzt umgeblättert, weil so viele Stichpunkte waren, dass ich es nicht mehr auf dem Schirm hatte. Aber cool, richtig cool. So,
Alles
damit
klar.
jetzt aber wirklich, endgültig. Tschüss da draußen an den Empfangsgeräten. Bis bald. Euer Union Podcast. Tschö.
Ciao.
Ciao.